Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 5. September 2011 zum Thema Die Intelligenz der Raben. Zu Gast ist Thomas Bugnjahr von der Universität Wien, Department für Neurobiologie und Kognitionsforschung. Gastgeberin ist Iris Meyer.
Einen schönen guten Abend im Kepler Salon. Mein Name ist Iris Meyer und ich freue mich sehr, dass ich heute Gastgeberin bei Ihnen sein darf zu einem Thema, das mir persönlich einfach sehr, sehr viel Spaß macht. Ich einfach gespannt bin, mehr darüber zu erfahren. Die Intelligenz der Raben. Raben begleiten uns wahrscheinlich seit unserer Kindheit auch in verschiedensten anderen Formen, sei es in der Literatur, sei es im Volksmund. Rabeneltern kennen wahrscheinlich auch alle mal gehört, Galgenvögel oder so manch anderer vielleicht aus der Filmwissenschaft, die Vögel von Hitchcock. Verschieden heißt immer groß, schwarze Vögel, wirklich beeindruckende Vögel. Und das war auch ein Thema auf der Suche inhaltlich für den Kepler Salon, sind uns Grünau natürlich, die Nähe örtlich, wo geforscht wird und einfach das Thema untergekommen. Und ich freue mich sehr, dass der Thomas Bugnjahr heute bei uns da ist. Einmal herzlich willkommen.
Danke.
Ich möchte trotzdem einfach auch anfangen. Der Kepler Salon, viele von Ihnen, die Stammgäste von uns sind und schon öfters hier waren, wir fangen immer sehr, sehr pünktlich an, wie Sie gemerkt haben. Wir sind auch mikrofoniert, das hören Sie jetzt auch von uns. Diese Mikrofonierung hat aber nicht nur die Verstärkung hier vor Ort, sondern wir zeichnen audiomäßig alles auf. Das heißt, Sie können das nachhören. Wir bitten Sie dementsprechend auch bei Fragen, die Sie stellen möchten, einfach auf das Mikrofon zu warten, damit wir auch Ihre Fragen dann im Audiodokument hören können und nicht nur die Antworten. Macht vielleicht dann ein bisschen mehr Sinn. Wir werden Thomas jetzt bitten, uns einzuführen, eben eine circa halbe Stunde lange, und dann ist wirklich alles offen. Jede Frage ist da. Bitte mir nur ein Zeichen geben und dann können wir einfach starten. Die Intelligenz der Raben, das heißt, die Intelligenz ist nicht nur dem Menschen vorbehalten. Der Thomas forscht schon sehr lange auf dem Gebiet, hat Zoologie studiert, ist auch ein Stipendiat von Staatsstipendium, das kennen viele von Ihnen im Wissenschaftsbereich, ein sehr renommiertes Stipendium. Er war mit ihm im Ausland, hat auch das Rückkehrstipendium bekommen, war damit in Grünau.
Und Entschuldigung, muss ich korrigieren, das war das ja. Erwin Schrödinger Stipendium.
Genau, was habe ich gesagt?
Staat.
Oh, okay.
Das ist ein Inlandsstipendium, mit dem darf auf keinen Fall weggehen.
Okay, das ist auch schon wieder wichtige Information. Eben dieses Rückkehrstipendium hat ihm dann den Aufenthalt auch in Grünau ermöglicht. Und wie ich jetzt gerade gehört habe, ist es dann auch, kann es eine schnelle Entscheidung sein, ob er morgen noch in Grünau ist oder ob er schon in Wien dann, an der Universität Wien dann in Einsatz ist. Frech, gefräßig, schwarz, groß. Ich freue mich auf deine Erklärungen zu den Raben.
Danke vielmals. Ja, danke fürs Kommen, danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich da bin. Ich habe eben, ja, zunächst mal möchte ich mich auch gleich entschuldigen. Also ich bin offensichtlich dabei, gerade ein bisschen krank zu werden, also bin leicht grippig. Also wenn ich deswegen ein bisschen hin und wieder Schnupfpause oder sonst was einlege oder was trinken muss, im Vorhinein bitte um Entschuldigung. Was ich gemacht habe, ist, ich habe jetzt dann kurz mal zusammengestellt, so eine Einführung eben zu Raben und zu Intelligenz. Weil der Punkt ist, was ist Intelligenz? Da müssen wir mal anfangen. Und da gibt's, also ich persönlich arbeite im Bereich, was man soziale Intelligenz nennt. Also die Intelligenz, die man braucht im Umgang mit anderen. Da möchte ich ein bisschen am Anfang was dazu sagen und dann, warum eigentlich man sich Raben in diesem Bezug anschauen kann. Und ja, sind wir schon beim zweiten Punkt, dann eben warum. Zunächst mal hoppala. First Brains ist der nächste Punkt. Das erste Mal eben, welche Art von Intelligenz interessiert mich und dann warum Vögel? Da gibt es diesen englischen Ausdruck eben Bird Brains, das heißt Spatzenhirn, wenn man es übersetzt. Also etwas eher geringwertiges. Und das hat man vor ungefähr 15 Jahren nicht, also hat ein Vogel quasi nicht wirklich interessiert, Punkte in der Intelligenzforschung, eben aufgrund von seinem Gehirn. Dazu dann ein bisschen später noch. Dann eben, warum die Raben? Und dann möchte ich Ihnen ein Beispiel geben, was die Vögel eigentlich so machen, was man sehen kann und wie man dieses Verhalten dann interpretieren kann. Und bei der Interpretation verlassen wir es nicht, sondern wir versuchen nachher das auch experimentell abzutesten. Und dann möchte ich Ihnen nachher auch ein paar Schritte.
Okay. Das Wort drüber. Darf ich Ihnen?
Bitte. Ja, danke. Eben, dann möchte ich Ihnen noch ein Beispiel dazu geben, dass Sie sich vorstellen können, wie wir quasi in der Wissenschaft da vorgehen. Und last but not least möchte ich Ihnen noch ganz kurz vielleicht einen Einblick geben über das, was ich im Moment gerade mache. Fangen wir an. In den 60er, 70er Jahren haben die beiden, also die Frau Jolly und der Herr Humphrey, das sind Primatologen bzw. Psychologen, Papers veröffentlicht in sehr renommierten Journals, wo sie eben das erste Mal klar festgehalten haben, dass das Sozialleben, also das Leben mit anderen, alles andere als einfach ist. Das ist zwar trivial eigentlich, aber es ist in der Wissenschaft so nicht wirklich gestanden. Und der Punkt ist nämlich, dass es schwierig ist, wenn man mit anderen zu tun hat, das Verhalten von den anderen immer richtig einzuschätzen. Und der Punkt, warum das schwierig ist, das Verhalten richtig einzuschätzen, ist, weil andere, genauso wie man selber, autonom handeln kann. Also die haben, jeder hat seine eigenen Gedanken, seine eigenen Ziele und verhält sich dementsprechend. Wenn die gleichen sind wie bei mir, dann ist es relativ leicht. Wenn die anders sind als bei mir, dann ist es oft schwer oder schwerer, das mitzukriegen und dann dementsprechend auch den anderen richtig eben einzuschätzen. Und das Problem ist, dass andere dann auch darauf reagieren können, wenn man selbst mit ihnen versucht zu agieren. Das heißt, wenn ich jetzt dann quasi was von ihnen will und das ist für sie fein, dann sind wir meistens, dann ist alles okay. Wenn ich was von ihnen will und sie wollen das nicht, dann werden sie mir das dementsprechend zeigen. Das heißt, ich muss mir was Besseres überlegen. Das heißt, das Verhalten von anderen ist nicht so schwer einzuschätzen, sondern andere Individuen sind auch schwierig zu manipulieren. Da muss man sich was einfallen lassen. Und das sind diese generellen Probleme, wenn man mit anderen zu tun hat. Und die Grundidee ist jetzt dann, dass je schwieriger oder je komplexer Sozialleben wird, im Sinn von, mit wie vielen Individuen man zu tun hat und ob inwieweit soziale Beziehungen, also Freundschaften, Verwandtschaften, Partnerschaften und sowas ins Spiel kommt, umso größer werden die Probleme eben, das Verhalten von anderen richtig einzuschätzen und die anderen richtig zu manipulieren. Und das sollte nämlich dann einen Einfluss haben auf die kognitiven Fähigkeiten und das heißt quasi auch auf das Gehirnwachstum. Das ist die Theorie. Die Theorie ist eben formuliert worden an Primaten, ist dann in den letzten 20 Jahren oder so auch bei mehreren anderen Säugergruppen getestet worden oder zumindest versucht worden oder angewandt worden, sagen wir so. Das waren zum Beispiel Hyänen oder soziale Karnivoren oder wie Wölfe, Hyänen und so. Das sind zum Beispiel Delfine, das sind zum Beispiel Elefanten. Und etwa seit knapp 10 Jahren, 15 Jahren hat man auch versucht, die Theorie bis zu einem gewissen Grad bei Vögeln anzuwenden. Das sind hauptsächlich zwei Gruppen, die Papageien, also bis jetzt zwei Gruppen, die Papageien und die Corviden. Corviden sind Rabenvögel, das ist die auch eine schöne Bezeichnung für sie. Und das Interessante jetzt dann, für mich zumindest Interessante, wenn man die Vögel da ins Boot holt, ist, dass der letzte gemeinsame Vorfahre zwischen Vögel und Säuger etwa vor 300 Millionen Jahren gelebt hat. Das heißt, wenn man bestimmte Fähigkeiten findet in bestimmten Säugetierarten und bestimmten Vogelarten, nicht bei jedem, nur ein paar bestimmte, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass diese Fähigkeit auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückgeht, weil der eben vor 300 Millionen Jahren gelebt hat. Es ist viel wahrscheinlicher, dass diese Fähigkeit parallel entstanden ist oder konvergent, wie wir sagen. Also es ist noch ein Resultat von einer sogenannten konvergenten Evolution, was prinzipiell heißt, dass offensichtlich gewisse Selektionsdrücke herrschen bei diesen bestimmten Arten, die eben bestimmte mentale oder kognitive Fähigkeiten fördern. Und das Interessante ist dann wiederum für mich, ist, wenn man sich Vögel dann anschaut, ist, dass das uns erlaubt, diese Hypothese über das oder diese soziale Intelligenzhypothese zu testen, und zwar unabhängig, wirklich unabhängig vom Verwandtschaftsgrad. Und das ist eben etwas, was meiner Meinung nach relativ neu ist, also dass man diese Schiene fährt. Ich habe es in der Einleitung schon ganz kurz gesagt, da hat es bis vor kurzem auch ein Problem gegeben, und zwar ein ziemlich großes Problem. Vögel sind nicht ernst genommen worden in den Kognitionswissenschaften, eher als Spezialfall. Also wenn es um Gesang gegangen ist, da hat man schon lange mit ihnen gearbeitet, also mit Singvögeln, wie das genau funktioniert und so. Aber das war so ein Spezialfall, so eine Spezialanpassung, und für Intelligenz im weiteren Sinn, also dass man Wissen flexibel einsetzen kann und so Probleme lösen, das hat man sich nicht angeschaut. Und der Grund dafür war, dass ein Vogelgehirn komplett anders ausschaut wie ein Säugegehirn. Wir haben da erst das Gehirn von einem Menschen schön gefurcht. Andere Säugegehirne schauen ähnlich aus, haben halt ein bisschen weniger Furchen, die meisten haben wesentlich weniger Furchen, aber die meisten haben auch trotzdem irgendwelche Furchen. Wenn man sich das jetzt dann beim Vogelgehirn anschaut, ist das komplett anders, die Oberfläche ist komplett glatt. Und diese Furchen, die Sie sehen, ich weiß nicht, inwieweit Sie sich auskennen mit Gehirnen, aber mit Gehirnstrukturen, aber die Furchen, die man sieht im Gehirn, oder die äußere Schicht, das sagen wir so nicht, nur die Furchen, die ganze äußere Schicht, die man da so groß sieht beim Säugegehirn, das ist unser Großhirn, und zwar der sogenannte Neokortex. Bei den Vögeln sieht man den nicht, und dadurch, dass das Großhirn oder Neokortex fürs Denken, unter Anführungszeichen, also alle Intelligenzleistungen zuständig ist, und das beim Vogel man nicht sieht, hat man gesagt, ein Vogel ist blöd. Der hat sie nicht, also wenn er das nicht hat, kann er das nicht tun. Und diese Meinung war schlichtweg falsch. Und zwar hat es lange gedauert. 2005 ist ein Paper erschienen von Eric Jarvis und ein Konsortium von Neurobiologen. Also nicht nur einer, sondern wirklich eine ganze Gruppe von Neurobiologen haben sich zusammengetan und haben versucht, endlich mit dem Mythos aufzuräumen. Und was sie in dieser Arbeit zeigen, ist, dass die Grundstrukturen vom Säugegehirn links und Vogelgehirn rechts homolog sind, das heißt entwicklungsgleich. Die gehen auf die gleichen Zelltypen zurück. Und Sie sehen auch da die verschiedenen Areale eingezeichnet, also grün, violett und blau. Und die Areale entwickelt sich nicht nur von den gleichen Zelltypen, sondern haben dann im Endeffekt auch ungefähr gleiche, also proportional gleiche Größenausmaße. Jetzt, was komplett unterschiedlich ist allerdings, ist nach wie vor die Struktur. Und zwar bei den Säugern ist das Ganze laminar, also schichtartig aufgebaut, bei den Vögeln ist das kernartig, nuklear. Und das ist genau das Problem. Also deswegen, weil sie anders aufgebaut sind, hat man geglaubt, dass nur Säuger können gescheit sein und Vögel nicht. Mittlerweile weiß man, dass die Gehirne von den gleichen Zellen abstammen, dass sie sich ungefähr gleich stark entwickeln, nur dass sie sich anders entwickeln. Und das Ganze macht das Ganze wiederum natürlich auch sehr schön spannend. Also der Punkt ist, dass sie anders strukturiert sind, aber nicht unbedingt punkto Komplexitätsgrad unterschiedlich sind. Jetzt dann kann man sich dann anschauen, auch wie groß Gehirne eigentlich sind, oder beziehungsweise bestimmte Gehirnteile im Vergleich zum Rest vom Körper. Und dann sehen Sie da aus dieser Grafik. Ich weiß nicht, inwieweit man das gut erkennen kann. Ist an sich wurscht. Nehmen Sie sich die untere Grafik her, wo ich verschiedene Affen aufgetragen habe. Die ganz schwarzen Balken sind Menschenaffen, dann sehen Sie Tieraffen, dann am Schluss die Lemuren, die Halbaffen und am Schluss ganz, also keine Affen mehr, sondern halt als Vergleichsgruppe Insektivoren, Insektenfresser, der Igel als Beispiel. Und dann sehen Sie, dass die Balken unterschiedlich groß sind. Und das heißt einfach, dass das, wie groß das Gehirn ist, relativ zur Körpergröße. Und das ist am größten bei den Menschenaffen. So, jetzt in der oberen Grafik sind das gleiche für ein paar Vogelarten. Und zwar die schwarzen Balken sind für einige Korvidenarten, also Rabenvögel. Dann hat man ein paar Papageien, das sind die meisten. Und dann die anderen sind Singvögel, Austerraben, Raubvögel und Händel und Tauben und solche Sachen. Gut. Was wir dann sehen können, ist jetzt, dass jeder Balken steht für eine Art. Dass einerseits es Unterschiede zwischen den Arten gibt, aber andererseits vor allem Unterschiede zwischen den taxonomischen Gruppen. Und dann sehen Sie noch eine Linie, die quer verläuft. Und diese quer verlaufende Linie ist so ein Umrechnungsfaktor. Das erkläre ich jetzt nicht. Das ist ein bisschen zu kompliziert, aber prinzipiell geht es darum, welche Balken, also ob Balken überhaupt über die Linie kommen und wenn ja, von welchen Gruppen. Und Sie sehen, es ist bei den Affen und den Menschenaffen, also Schimpanse, Gorilla, Orangutan und so. Und bei den Vögeln oben sind es einige Korviden und einige Papageien. Das heißt, die haben annähernd gleich große Gehirne relativ zu ihrer Körpergröße, um das jetzt einordnen zu können. Also das Ganze ist ein bisschen, diese Umrechnungsfaktoren sind immer ein bisschen umstritten, aber das ist zumindest das, was diese Autoren, Emery und Clayton, da zumindest behaupten. So, wie gesagt, ich arbeite mit dem größten Vertreter der Korviden, das ist der Kohlkrabbe. Der ist ungefähr so ein Kaliber, das ist wirklich groß. Und dann möchte ich gleich das, um irgendwelche Verwechslungen zu vermeiden, festhalten. Das, was man oft als Raben bezeichnet oder Rabenviecher bezeichnet, sind meistens Krähen. Das sind die Hälfte davon. Der Kohlkrabbe ist der Große, der ist eben wirklich ein großer Vogel, der größte Singvogel, der größte Korvide. Lebt in Oberösterreich vor allem in den Alpen, das war ein Rückzugsgebiet, also man hat Kohlkrabben relativ stark bejagt. Sie haben sich in den Alpen haben sie sich gut gehalten, haben sie überlebt. Er ist jetzt schon seit 30, 40 Jahren geschützt und breitet sich wieder aus. Also man kann ihm schon ein Müllviertel wieder haben und so weiter. Also er kommt wieder, aber noch nicht in großen Zahlen und in den Städten ist er gar nicht. Warum sind jetzt Raben so interessant? Das eine sind, sie sind eigentlich ökologisch hochgradig flexibel. Also man sieht bei der Weltkarte das Rote. Sie kommen überall vor, weltweit, auf der Nordhalbkugel. Und nicht nur also in den unterschiedlichsten Ländern, sondern auch in den unterschiedlichsten Habitaten. Also von der Arktis im Norden bis zu den Wüstengebieten im Süden. Der kann so ziemlich, also das, bei uns ist eben so ein typischer Gebirgsvogel, also das muss er nicht sein, der kann genauso ins Flachland reinmarschieren, das macht ihm überhaupt nichts aus. Es geht ihm darum, ob er Nahrung findet, und auch da ist er extrem flexibel, ist ein Nahrungsgeneralist, kann quasi alles essen, insofern ist er mit uns ganz gut vergleichbar. Ja, die Vergleichbarkeit wird sogar noch besser, weil er eine starke, obwohl er eigentlich alles essen kann, oder fast alles essen kann, hat er starke Präferenzen, diese Präferenz ist Fleisch. Aber als er sucht, dass er ein Singvogel ist, kann er kaum selber jagen. Also eine Maus geht, eine kleine Ratte auch, und dann ist aus. Aber was sie normalerweise machen, ist, dass sie eben Frischaas essen. Und dieses Frischaas kriegen sie, indem sie mit Raubtieren normalerweise mitgehen. Also mit Wölfen, Bären und so weiter. Oder bei uns oft auch mit Jägern. Also wenn Jäger ein Viech anschießen, dann finden die Raben normalerweise schneller. Das ist das eine. Das andere ist, sie haben ein sehr komplexes Sozialleben. Und zwar muss ich da vielleicht ein bisschen ausholen. Raben werden ungefähr 30, 40 Jahre alt. Sie werden mit drei Jahren geschlechtsreif. Und in der Zeit, bis sie geschlechtsreif werden, sind sie gern mit anderen Raben zusammen. Das sind die sogenannten Nichtbrütergruppen. Es kann auch durchaus sein, dass wenn sie geschlechtsreif sind, sie in diesen Nichtbrütergruppen noch bleiben. Und der Grund dafür ist, wenn sie nämlich einmal erwachsen sind, machen sie es auch wiederum ähnlich wie wir, sie versuchen sich zu verpaaren, und zwar dann lebenslang. Also das Idealfall lebenslang. Diese Verpaarungsprozedur dauert lange, da müssen sie schon ziemlich stark dran arbeiten. Und wenn sie es mal geschafft haben, dann versuchen sie das nächste Schiff dann zu brüten. Und das können sie nur dann, wenn sie ein gewisses Areal für sich beanspruchen können. Also es schaffen andere Raben da rauszuhauen. Das heißt, sie werden territorial. Und bei uns zum Beispiel in den Alpen ist es so, dass die Population gesättigt ist. Also ein Rabenterritorium neben dem anderen. Und wenn kein Platz mehr da ist, um zu brüten, dann bleiben die, die adult sind und verpaart, auch in den Nichtbrütergruppen. Und wir haben die neuesten Daten belegen, dass es bei uns da in der Region in Oberösterreich Salzkammergut etwa 8 bis 10 Jahre ist. Ungefähr ein Drittel von ihrem Leben verbringen sie in diesen Nichtbrütergruppen. Diese Nichtbrütergruppen sind allerdings jetzt dann nicht so eine geschlossene Gemeinschaft, wo die gleichen Viecher immer dabei sind, sondern das ist extrem flexibel. Ähnlich wie wir wiederum. Wir haben uns da jetzt gerade alle getroffen. Aber wir bleiben nicht alle zusammen, sondern sie gehen dann wieder und treffen vielleicht andere. Einige gehen heim, treffen Familienmitglieder, die nächsten gehen vielleicht in eine Disco oder sonst irgendwo hin. Und so ähnlich ist es bei den Raben. Also die treffen sich, bleiben eine Zeit lang mit einem Paar zusammen und treffen, dann gehen sie wieder weg und treffen sich mit anderen und so weiter. Und das Ganze ist eben extrem kompliziert eigentlich, wenn man sich das näher anschaut. Und ein Grund, warum sie sich immer wieder mit anderen treffen, ist, weil sie die anderen brauchen, wenn sie versuchen, an Nahrung zu kommen. Man sieht da unten, das sieht man leider nicht so gut. In der Mitte ist ein Wolf und rundherum sind so kleine schwarze Punkte, das sind die Raben. Und vorher waren mehrere Wölfe dort. Das heißt, die Raben haben sich nicht hingetraut. Jetzt sind die meisten Wölfe kurzfristig weggegangen und sofort kommen die Raben, und zwar nicht einer alleine, sondern mehrere gleichzeitig, und nehmen dem Wolf schon das Fleisch weg. Also, und das ist ein typischer Fall, wie sie anfangen zu kooperieren, untereinander zu kooperieren, um an Nahrung zu kommen, und wo sie dann wesentlich besser aussteigen, als wenn sie alleine das machen würden. Und deswegen sind sie ziemlich gut, eben andere als einerseits als Informationsquelle zu nutzen und andererseits als Mittel zum Zweck. Und was ich wissen möchte, ist, welches Wissen liegt den Viechern eigentlich zugrunde, wenn sie eben, oder haben die Viecher, wenn sie solche sozialen Manöver machen. Also wenn sie eben andere rufen und sagen, komm, hilf mir da, oder wenn sie eben gegen andere konkurrieren und so weiter. Und da möchte ich jetzt dann ein Beispiel hernehmen, an dem ich extrem lange schon gearbeitet habe, ungefähr knapp 10 Jahre ist das jetzt insgesamt. Und zwar ist es die Konkurrenz, die entsteht um Futterverstecker. Und vielleicht auch da ganz kurz ein bisschen ausholen. Der Punkt ist, dass Raben eben sehr oft andere Raben brauchen, um überhaupt etwas zu kriegen. Das sagen sie ihnen, dann da ist es, die holen sie aktiv her, die helfen einander, aber dann, wenn sie es haben wollen, müssten sie teilen. Und das wollen sie schon nicht mehr so gern. Und dann fängt man halt an, umzuschlagen, also möglichst viel für sich selbst in Sicherheit zu bringen. Und was sie dann machen ist, dass sie nicht sofort essen, sondern dass sie so viel, wie sie tragen können, nehmen, wegfliegen, verstecken, zurückkommen, sich wieder was holen, wegfliegen, verstecken und so weiter. Und es geht dann eben so lange, bis auf dem Platz, den alle kennen, nichts mehr ist und jeder Raben halt seine Verstecke hat. Und das, ja, so schaut es aus im Freiland ungefähr, das ist in Grönland, das ist in der Mitte, sehen Sie einen schwarzen Punkt, das ist ein Rabe, der versteckt. Da ist er. Und das Interessante ist eben, dass sie können überall verstecken. Der ist jetzt am Boden, sie können es um einen Baum machen oder sonst irgendwo. Sie sind extrem flexibel, wie sie verstecken, wo sie verstecken, was sie verstecken und solche Sachen. Und das Schöne ist, sie können sich genau die Lage der Verstecke merken. Also wenn ein Rabe da unter dem dritten Sessel versteckt und und das Versteck dann wieder suchen möchte, der geht zu dem dritten Sessel und nicht nur da irgendwo in den Raum und fängt dann an irgendwie zu suchen. Der weiß ganz genau, wo es ist. Und das können sie sich ungefähr einen Monat merken, ihre eigenen Verstecke. So, das Interessante ist jetzt dann, dass die Raben nicht nur sich ihre eigenen Verstecke merken können, sondern auch die Verstecke von anderen Raben, wenn sie sie beim Verstecken gesehen haben. Und dieses Gedächtnis für eben die Verstecke von anderen erlaubt ihnen jetzt dann etwas, was sie normalerweise nicht machen können. Sie können ihnen die Verstecke wegnehmen. Und zwar, sie können die Verstecke denen wegnehmen oder halt ausrauben, auch plündern, die auch dominant sind, die besonders stark sind. Sie müssen nur warten, bis die weg sind, und dann können sie sich holen. Nur unter Anführungszeichen. Das ist nicht trivial, weil überlegen Sie mal bei einem kleinen Kind, wenn das was haben will. Es ist extrem schwer für das kleine Kind, sich zurückzuhalten und nicht gleich hinzugehen. Das müssen die Raben auch, das müssen sie lernen. Aber wenn sie das können, schauen sie mal kurz auf die Balken und sehen sie, wenn einer zugeschaut hat, und ich lasse ihn nachher rein, findet er das. Wenn er nicht zugeschaut hat, findet er es nicht. Also das ist wirklich eine extrem effiziente Strategie. So. Und dieses Verhalten eben, einerseits Futter verstecken, andererseits die Verstecke von anderen zu plündern, ist insofern interessant, weil einerseits die Rollen sich ständig ändern, also es gibt keine fixen Rollen. Der heute den Verstecker macht, kann morgen der Plünderer sein. Oder der jetzt den Verstecker macht, kann in einer Stunde plündern und umgekehrt. Es kommt immer darauf an, ob man etwas hat oder ob man etwas nicht hat. Wenn ich es nicht habe, probiere es vom anderen zu kriegen. Wenn man es selbst hat, probiere es zu vermeiden, dass der andere kriegt. Also es ist dieses Spiel zwischen den beiden Parteien immer, und diese Rollen sind eben nicht fixiert. Und das nächste ist, es geht eben darum, Intentionen zurückhalten, habe ich schon gesagt. Es geht auch darum, Informationen zurückhalten bzw. falsche Informationen geben. Also wenn ich nicht will, dass der andere mein Versteck kriegt, sollte ich so verstecken, dass er es nicht sieht, bzw. ihm sogar etwas anders vorgaukeln, also quasi täuschen. Das machen die Raben auch. Also das Einfache sehen Sie da aufgezeichnet, also der rechte Rabe vorne versteckt gerade sein Futter, und auf einmal sieht er rechts hinten einen anderen Raben auf einem Ast ohne Futter. Was macht er dann? Er holt das Futter von seinem Versteck wieder raus und geht rund um den Stein und versteckt dann hinterm Stein weiter. Von dort kannst du andere nicht mehr sehen. Das wäre das Verbergen von Informationen. Eben, es geht dann noch ein bisschen komplizierter, da können Sie nachher anfangen, falsche Informationen zu geben oder abzulenken. Und das Ganze nennt man dann taktisches Täuschen. Das können wir, das haben wir dann in den Experimenten durchgespielt. Und da kann man jetzt argumentieren, inwieweit verstehen die eigentlich, was sie machen? Verstehen die Perspektive vom anderen? Wissen die, was der andere sehen oder nicht sehen kann? Überlegen Sie sich mal. In dem Fall ist dann, wenn der Verstecker vorne, ich weiß nicht, ob es kein Pointer da, macht nichts, wenn der Verstecker vorne einen anderen sieht, kann das sein, dass er weiß, dass er jetzt gesehen wird, aber hinterm Stein nicht gesehen wird. Und er kennt auch den anderen seine Absichten, weiß er, was der andere eigentlich machen will oder machen wird, wenn er das sehen kann oder nicht sehen kann und so weiter. Und man kann es dann quasi interpretieren, wenn man diese Fragen mit Ja beantwortet, dann kann es eben sein, dass er quasi die Gedankenwelt von einem anderen versteht, sich bis zum gewissen Grad in den anderen hineinversetzen kann, das Fachwort dafür ist Theory of Mind. Und das ist etwas wie der heilige Gral und den Kognitionsbiologen. Das ist etwas, wo man sagt, das ganz, ganz, ganz schwer ist. Und warum man glaubt, dass das ganz, ganz, ganz schwer ist, oder einer der Riesengründe, der Hauptgründe, warum man das glaubt, ist, weil sich das beim Menschennetz, bei den menschlichen Hirnen so langsam entwickelt. Da gibt es so bestimmte Schritte immer wieder. Der erste Schritt ist zwischen 1 und 2 Jahren, oder einer der Hauptschritte ist zwischen 1 und 2 Jahren. Der ganz, ganz große Schritt ist zwischen 3 und 4 Jahren und wirklich ausgereift ist mit Beginn der Pubertät. Und deswegen hat man hat auch mit Schimpansen lange versucht, da herum zu experimentieren, hat lange nichts bekommen. Mittlerweile haben sie es bei Schimpansen auch gefunden, aber auch nur ansatzweise quasi. Und deswegen hat man gesagt, also das ist das, was eindeutig Menschen von Tieren unterscheidet. Jetzt machen die Raben etwas, was in die Richtung deutet. Und natürlich ist dann sofort die Alternativhypothese gekommen. Kann es nicht sein, dass die nur auf subtile Verhaltensmuster vom anderen reagieren. Was ich zum Beispiel, ob der andere in An- oder Abwesenheit ist, das ist trivial, aber zum Beispiel, ob er herschaut oder wegschaut oder sonst irgendetwas macht. Und eigentlich kann man sich das am besten so vorstellen, es könnte nicht nur sein, dass jetzt, wenn ein Rabe dann sich hinter dem Stein versteckt, dass er nicht jetzt dann weiß, was der andere sehen oder nicht sehen kann, sondern dass er eigentlich nur seine eigene Perspektive nimmt und einschätzt, hey, jetzt kann ich dich sehen, und wenn ich dann darüber gehe, jetzt kann ich niemand sehen und nicht frei. Also es ist halt ein bisschen ein niedriges Niveau, auf was wir uns da befinden würden. Also keine Theory of Mind, sondern nur eigene Perspektive, nicht die vom anderen. Und da ist jetzt die Frage, eben durch das Beobachten kann man das jetzt nicht mehr trennen. Da muss man anfangen zu experimentieren. Und das Ganze, also die Beobachtungen und die Experimente dazu habe ich hauptsächlich da gemacht. Das ist das innere Almtal, wo sich die Konrad-Lorenz-Forschungsstelle befindet und ich eben seit meiner Dissertation immer wieder gearbeitet habe. Also ich war zwischendurch auch in Amerika, zwischendurch auch in Schottland. Jetzt bin ich wieder zurück, schon seit ein paar Jahren und habe noch immer meine Arbeitsgruppe da drinnen, die immer größer wird und habe mittlerweile aber auch der zweite Teil von der Arbeitsgruppe ist in Wien. Also ich mache da die Brücke irgendwie. In Grünau ist auch da unten in der Talsäule der Cumberland Wildpark, wo wir auch eine Rabenvolier stehen haben. Und diese Rabenvolier, Sie sehen eine Skizze, hat im Hintergrund, also bei dem Bild, wenn Sie das Bild sich anschauen, gibt es vorne einen Weg, also man kann da vorbeigehen, kann sich die Raben anschauen, aber dahinter, auf der anderen Seite, gibt es so kleine Compartments, so kleine Räume, wo man die Raben reinrufen kann. Und wenn sie dann da reinkommen, können wir mit ihnen experimentell arbeiten. Und ganz wichtig ist, wenn man sie dann in die kleinen Räume setzt, da habe ich Vorhänge bei den Türen. Das heißt, ich kann ihnen nachher erlauben, etwas zu sehen oder eben ihnen die Sicht nehmen. Also ich kann ihre Sicht manipulieren quasi. Und das ist nur möglich, wenn man mit handaufgezogenen Raben arbeitet. Also wir kriegen die quasi als Nestlinge, ziehen die Hand auf und dann sind sie am Anfang extrem zahm. Also sie behandelt eben Menschen als ihre Ersatzeltern und dann kann man anfangen mit ihnen zu spielen. Sie sind extrem verspielt, dann geht man in diese Räume rein und macht schon mal die spielerisch Vorhang rauf, runter und solche Sachen, Tür auf, zu. Na, der Punkt ist, dass sie sich nicht davor fürchten sollen. Wenn sie sich fürchten, zeigen sie mir nicht, was sie können. Also sie müssen das wirklich komplett in tägliche Routine haben. Das heißt, wir trainieren mit ihnen ein Jahr lang quasi, gehen sie bei uns in die Schule oder in die Vorschule und dann können wir anfangen zu testen. Und wie schaut jetzt so ein Test aus? Machen wir mal die erste Frage. Wenn Sie ein Rabe sind, der ein Futter versteckt, und es ist ein anderer Rabe da, der prinzipiell das beobachten könnte. Wenn wir das jetzt dann sehen als Menschen, als menschlicher Beobachter, dann sage ich, der Rabenbeobachter weiß über die Verstecke Bescheid. Und wenn eben ein anderer Rabe irgendwo anders ist oder halt irgendeine Sichtbarkeit dazwischen, dann sage ich, der weiß nicht über dieses Versteck Bescheid, weil er es eben nicht sehen kann. Und die große Frage ist jetzt, wir wissen das die Raben auch. Und was man dann machen kann, also wenn, das heißt, wir haben zwei Raben, einer versteckt, zwei andere sind da, einer kann was sehen, der andere kann es nicht sehen. Und wenn Sie das wissen sollten, dann sollten Sie eigentlich mehr Verstecke wieder, also die Verstecke eher rausnehmen, wenn Sie mit dem Raben konfrontiert sind, der anwesend war, der sichtbar war, der das sehen konnte, im Vergleich zu dem, der das nicht war. Das ist so quasi die Grundüberlegung. Und das kann man dann anfangen, eben in ein Experiment umzusetzen, indem man eben einen Raben nimmt, ihm ein Stück Fleisch gibt und ihn in einem relativ großen Raum verstecken lässt. Und das ist der rechte Rabe mit dem roten Fleisch. Und dann hat man zwei Artgenossen, der Observer und der Non-Observer, der Beobachter und der Nicht-Beobachter. Und der eine kann zuschauen, der andere nicht, wenn man eben den Vorhang runterzieht. Und dann wartet man. Also das Ganze, der darf ja versteckt, das ist alles okay. Dann wartet man 10 Minuten und nach 10 Minuten wenn der Verstecker fertig ist, holen wir den raus, dann warten wir 10 Minuten und dann lassen wir den Verstecker wieder zurück. Und wenn man ihn zurücklässt, lässt man entweder gemeinsam mit dem vorigen Beobachter oder gemeinsam mit dem vorigen Nichtbeobachter. Und jetzt haben wir klare Vorhersagen. Wenn du weißt, dass der andere ein Beobachter war und was er tun wird, geh und hol die Verstecke raus, im Vergleich zu, wenn der andere ein Nichtbeobachter ist. Und das machen sie auch. Man sieht ganz gut, und das machen sie allerdings nur dann, wenn der andere wirklich in die Nähe vom Versteck kommt. Das ist das, was die schwarzen Balken zeigen. Also wenn die näher als 2 Meter sich dem Versteck annähern, dann zischen die zurück, die Verstecke, und holen das raus und fliegen damit weg. Wenn es ein Beobachter war, das ist der linke Balken mit O, und wenn es ein NO war, ein Non-Observer, dann machen sie das kaum. Und das Interessante ist allerdings, wenn Sie sich die Höhe von den weißen Balken anschauen, das ist eben, wenn der andere nicht hingeht oder nicht in Nähe geht, dann machen Sie das in allen Conditions, in allen Konditionen, die wir da getestet haben, ungefähr gleich hoch. Das ist so eine Baseline Rate nachher. Und die ist wesentlich höher eigentlich als mit dem Non-Observer. Das heißt, was Sie machen, ist eigentlich nicht, dass Sie besonders viel rausholen, sondern dass Sie besonders wenig rausholen mit einem, der nicht weiß, dass das Versteck ist. Aber immerhin zu unterscheiden. Und das Schöne ist, das habe ich noch vergessen zu sagen, dass eben, man kann nachher noch sagen, es ist eigentlich relativ leicht für einen Verstecker, einen Zuschauer von einem Nichtzuschauer zu unterscheiden, weil der eigentlich genau, also der eine, der es weiß, der geht direkt zum Versteck, das schaut ganz anders aus als einer, der es nicht weiß, der geht in Kurven. Und das haben wir uns Gott sei Dank angeschaut und wie die eigentlich dann wirklich sich verhalten. Und das Schöne ist, dass die Beobachter sich nicht anders verhalten haben als Nichtbeobachter. Die Nichtbeobachter sind wirklich herum und haben gesucht und die Beobachter haben genau das Gleiche gemacht. Die haben auch so, sind herumgegangen, haben überall gesucht, bis der Verstecker weg war und dann zack, dann haben sie es wieder probiert. Also das war ziemlich interessant. Wir können jetzt sagen dann...
Darf ich kurz fragen, hast du ein Handy?
Ja, ich habe eins und das läutet gerade und das ist jetzt das Haus. Sorry. man kann sich das Ganze jetzt noch überlegen von der Plünderer-Seite aus. Entschuldigung.
Einmal noch.
Man kann sich das Ganze auch von der Plünderer-Seite aus überlegen und kann sagen, also wenn ein Rabe jetzt dann versucht, das Versteck vom anderen zu plündern, erinnert es sich, ob andere Raben das auch gesehen haben, also mögliche Konkurrenten. Und dann kann man wiederum sagen, okay, erinnere ich mich, ob jetzt dann nur dran, ob ich dich gesehen habe, oder kann ich auch zuschreiben, was du gesehen hast. Und Das Experiment dazu war ein bisschen ähnlich wie das vorige. Wir haben diesmal einen Menschen hergenommen, der ein Versteck gemacht hat. Und wir haben drei Raben zuschauen lassen. Zwei können sehen, also drei Raben waren anwesend. Zwei können zuschauen, der dritte nicht. Und dann ein bisschen später haben wir immer zwei Raben reingelassen. Entweder die beiden Zuschauer oder ein Zuschauer mit einem Nichtzuschauer. Und die Vorhersage war, wenn du mit einem anderen Zuschauer bist und du weißt, dass der das auch weiß, dann sei schnell. Weil dann, nur wenn du schneller bist als der andere, kriegst du es. Wenn du ein Zuschauer warst und dann aber nicht zuschauen und du weißt, dass der andere das jetzt nicht weiß, dann brauchst du nicht schnell sein. Vor allem nicht, wenn der andere dominant ist. Dann sollst du warten, bis der Dominante irgendwo ist und dann gehst. Und genau das machen sie auch. Das sehen Sie da. Die schwarzen Balken sind, wenn sie subdominant sind, der andere ist dominant. Wenn sie beide das gesehen haben und sind sie schnell, das ist ein kleiner Balken, wenn sie es nicht gesehen haben, die anderen nicht gesehen haben, dann warten sie ewig. Und sie warten wirklich ewig, nämlich 6 Meter. Das kann ich leider nicht sehen. Jetzt kann man das vielleicht noch ganz kurz zusammenfassen, die Sichtweise vom Plünderer. Sie unterscheiden zwischen Mitkonkurrenten, deren Sicht geblockt bzw. nicht geblockt war. Und sie wissen offensichtlich, dass Sichtbarrieren nachher das Plünderverhalten von anderen beeinflussen. So, das heißt, sie können sich offensichtlich erinnern, wer genau an- oder abwesend war, wenn sie selbst gesehen haben, wenn ein Dritter versteckt. Also das Ganze wird irrsinnig kompliziert. Und sie ziehen offensichtlich auch in Betracht, dass die Sichtweise von anderen nicht unbedingt die gleiche ist wie von sich selber. Und das ist ja schon nicht so schlecht. Und jetzt kann man sich fragen, okay, also das war die Konklusion von den ersten Versuchen. Ich habe eben, wie gesagt, die letzten 10 Jahre damit verbracht, es dann weiter abzutesten. Wer da Interesse hat, dann bin ich gern bereit, noch ein paar weitere Experimente zu erklären. Aber einer der Hauptkritikpunkte, die wir gekriegt haben, war auch, okay, das ist halt wieder so eine Spezialanpassung, die nur in dem einen bestimmten Kontext funktioniert. Und das ist nicht unbedingt der Fall. Ich habe dann angefangen, in anderen Kontexten nachzuschauen, und das ist einer. Die Idee ist, wenn Sie die Sichtweise von anderen verstehen, dann sollten Sie das auch eben einsetzen, wenn es nicht um Futter geht, wenn es nicht um Futterverstecke geht. Und was ich eben zum Beispiel gesehen habe, ist, dass Sie auch sehr gut eben die Blicke von anderen folgen. Und das machen Sie nicht nur, also wenn einer wohin schaut, schauen Sie auch dorthin. Das machen Sie dann nicht nur mit Artgenossen, sondern auch mit Menschen. Und das kann man jetzt dann wiederum auf 2 Art und Weise, wenn man so will, interpretieren. Das eine ist, die haben überhaupt keinen Dau, warum sie das machen. Es ist eine getriggerte Orientierungsbewegung und der andere ist der Trigger und der dreht den Kopf, ich drehe auch meinen Kopf. Punkt. Die Alternative ist, wir würden das so machen, wenn ich sehe, dass ein anderer raufschaut, dann schaue ich auch rauf, weil ich wissen will, was der andere sehen kann. Und bei den Raben schaut das ungefähr so aus. Das war das erste Experiment, wo wir nur nachweisen wollten, ob sie überhaupt draufschauen. Unten sitzt eine Kollegin, die schreibt gerade jetzt, das heißt, ich mache jetzt dann etwas. Und der Rabe macht auch was. Er schaut nämlich rauf. Und ich frage im Nachhinein, was hast du gemacht? Hast du raufgeschaut? Und sie sagt ja. Und in den Kontrollsituationen schauen wir woanders hin und dann schaut er nicht drauf. Das war damals 2004, dass wir erst einmal gezeigt haben, dass Vögel so etwas auch machen und dass man mit Menschen eigentlich so experimentieren kann. Aber das wirklich Interessante ist eben, wie unterscheiden wir jetzt zwischen diesen beiden kognitiven Erklärungsmodellen? Das ist das ganz Einfache und das ganz Hochstehende. Und da gibt es einen ganz einfachen Test. Man braucht nur eine Sichtbarriere einführen. Diese Sichtbarriere sehen Sie da in der Mitte. Das ist eine Holzwand. Und wir haben den Raben entweder rechts oder links postiert und haben dann den Menschen in die Mitte gestellt, genau vor die Sichtwand. Und der Mensch hat in die andere Richtung geschaut, wo der Rabe nicht war. Und die Idee war jetzt, wenn der Rabe sich nur in die gleiche Richtung dreht und keine Ahnung hat, was er sieht, dann sollte er anfangen, vor der Wand zu suchen nach irgendetwas Interessantem. Wenn er aber die Perspektive vom anderen mit einbezieht, dann sollte er rundherum gehen und hinter der Wand suchen. Und was die Raben gemacht haben, war das. Sie können es, das sind die rechten Balken, der Unterschied zwischen rot und blau. Also sie gehen rund um die Barriere und suchen hinten, aber erst ab einem bestimmten Alter. Wenn man kleine Raben testet, machen sie genau das, was das Low-Level-Model vorhersagt. Bam! Sie suchen vor der Wand. Wir können eben sagen, ja, sie können blicken um Barriere folgen, aber nicht von vornherein. Sie brauchen eine Zeit lang, bis sie das können. Aber sie scheinen dann ab einem bestimmten Alter zu verstehen, dass die Sichtlinie von anderen nicht unbedingt die gleiche von ihnen selber wieder ist. Und jetzt dann, ich bin eh schon kurz vom Ende, gehen es noch 2 Minuten.
Kein Stress.
Also, was man schon bei dem Blickfolgen sieht, ist, dass es offensichtlich da Entwicklungskomponenten gibt. Man kann sich das auch beim Verstecken anschauen und beim Versteck plündern. Und natürlich werden die besser. Die kleinen Raben können das nicht so gut, die müssen das lernen. Diverse Dinge, was sie lernen müssen. Das sieht man ganz gut, wenn man die Kurven vergleicht, sie werden besser. Allerdings werden sie nur besser, wenn sie Futter verstecken, nicht Objekte. Und da kann man sich wieder fragen, was soll das? Sie verstecken, wenn sie die kleinen sind, also die ersten paar Jahre, genauso viel oder fast genauso viel Zeug, was sie nicht essen können. Das können sein Tannenzapfen, Steine, Blumen, und in den Volieren dann halt irrsinnig gern irgendwelche Plastikspielzeuge oder sonst etwas. Und bei dem lernen sie nicht. Und da kann man sich dann fragen, was das Ganze soll. Und das habe ich mich gefragt und meine Idee war, vielleicht nehmen sie genau das her, um über andere relativ billig lernen zu können. Weil was die anderen machen, wenn sie ein Objekt verstecken, ist, sie wollen es haben. Und dann kann man wunderbar lernen, wie einander reagiert, wenn ich da verstecke oder da drüben verstecke oder so mache oder so mache, so mache, mit relativ geringen Kosten. Weil wenn ich einen Fehler einbaue und der kriegt meinen Stein, na gut, nehme ich mal den nächsten. Wenn ich das Ganze mit dem Futter machen muss, bleibe ich hungrig. Und das kann man dann eigentlich anfangen zu testen. Also bevor ich Ihnen das noch erkläre, zeige ich Ihnen jetzt einen Film, wie das Ganze eigentlich ausschaut, ist mal Raben in Action. Und deswegen habe ich um die paar extra Minuten noch gebeten. Was Sie da jetzt dann sehen ist, ich mache ein bisschen leiser. Sie sehen da zwei Weibchen, die sind dann mal 2 Jahre alt gewesen, die gerade versteckt hat. Das ist das dominante Weibchen. Das subdominante sitzt links oben. Jetzt holt sie sich noch ein. Das ist ein blaues Nilpferd, das ist Überraschungseier, ein Spielzeug. Und jetzt dann kommt's. Sie hat im Schnabel, geht zum anderen, zeigt, fängt an vor ihr zu verstecken. Der andere wird ganz begeistert, schaut, sie nimmt es nochmal raus, geht noch näher hin, versteckt es nochmal. Der andere Vogel nähert sich dem ersten Versteck. Dominante Vogel hält inne, kommt zurück. Subdominante Vogel hält inne, geht weg. Dominanter Vogel geht zurück, um das zweite Versteck fertig zu machen. Und jetzt macht es subdominanter Vogel besser, ist wesentlich schneller. Dominanter Vogel schaut nach, hat noch ein Objekt im Versteck, der andere legt seins ab und der andere hat es jetzt mitbekommen und verfolgt ihn und der kriegt jetzt noch ein paar auf den Deckel. Der letzte Teil war ganz, ganz typische Interaktion über Verstecke, normalerweise Futterverstecke. Der erste Teil war komplett komisch. Wenn Sie sich erinnern, der Vogel hat das Objekt genommen, hat es vorne im Schnabel gehalten, so dass man es schön sehen kann, ist zum anderen hingeflogen, hat vor ihm versteckt, das ist eine Frotzelei. Und eben, da haben wir uns gedacht, die waren schon 2 Jahre da. Kann es sein, dass sie nicht nur die Basics quasi lernen, wie man eigentlich versteckt, sondern auch aktiv andere testen kann? Wie gut bist du eigentlich? Und das kann man dann leicht wiederum testen, wenn man Studenten hat, die einem helfen. Und ich habe eben Studenten instruiert, mir als Plünderer, also als Objektprovider, also Objektbringer, einzuspringen und dann die Raben mit den Überraschungseiersachen spielen zu lassen und dann entweder als besonders guter oder als besonders blöder Plünderer zu agieren. Der besonders gute Plünderer ist hingegangen, hat sich das Versteck angeschaut, Objektversteck, hat das Objekt rausgenommen, eingesteckt und nicht mehr hergegeben. Der blöde Plünderer ist hingegangen, hat das Versteck angeschaut und hat es halt nicht gefunden. Und dann haben wir als Kontrolle noch einen gehabt, das war ein Non-Provider, der hat kein Objekt gebracht. Und um das Ganze abzukürzen, die Idee war jetzt dann, wir lassen sie ein bisschen Objekt verstecken, lassen sie lernen, diese Leute einzuschätzen und dann sollen die Leute keine Objekte bringen, sondern Futter. Und die Frage ist, wie verstecken sie das Futter? Verstecken Futter anders? Und die Vorhersage war, sie sollen das Futter versuchen, sofort in Sicherheit zu bringen von dem, denen die Objektverstecke immer wegnimmt. Und nicht von dem, denen das nicht tut. Und das haben sie auch gemacht. Und das sehen Sie da beim letzten Grafik, bei dem eingekastelten, der violette Balken, das ist das Prozent der Fälle, wo sie dann das Futterverstecke so gemacht haben, dass der Mensch nicht mehr gefunden hat. So, jetzt bin ich fertig. Zusammenfassend kann man sagen, dass Die haben offensichtlich ein gewisses Verständnis, relativ gutes Verständnis vom Verhalten von anderen und potenziell sogar von der Sichtweise anderer haben, dass sie sich relativ schnell Informationen aneignen können, wie sich andere verhalten, einerseits in Konkurrenz um Futter, andererseits im Spiel mit Objekten. Sie können relativ gut generalisieren von einem Kontext zum anderen. Sie können die Informationen, die sie da erwerben, irrsinnig gut integrieren. Und das Interessante ist, dass sie das erst in einem bestimmten Entwicklungsstadium können. Also es geht nicht von vornherein. Wenn man das Ganze sich so anschaut, und das ist ein Vergleich, ganz, ganz grober Vergleich, dann ist es ungefähr das Entwicklungsstadium von etwa einem zweijährigen Kind in diesem bestimmten Kontext. Und da kann man jetzt nicht fragen, ist das jetzt eine domänenspezifische Angelegenheit, also ist das jetzt eine spezielle Adaptation genau für diese Konkurrenz und Futterversteck oder so, oder ist das mehr generell? Und das schaue ich mir im Moment an, und wer dazu Fragen hat, bitte gerne. Danke.
Dankeschön.
Damit sind auch Ihre Fragen jederzeit willkommen. Bitte einfach mit einem kurzen Handzeichen, und die Martina gibt das Mikrofon gerne weiter. Da ist schon eine erste. Martina, ganz vorne. Ich stelle zwischen eine Frage. Du hast ganz am Anfang gesagt, dass eben Partnerschaften eingegangen werden, idealerweise lebenslange Partnerschaften. Wie ist es mit den Nachkommen? Lernen die auch von den Eltern, also weil ihr zieht ja die auf jetzt im Versuch, aber jetzt in der Natur, wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, passiert sicher, wir wissen auch nicht, in was für einem Ausmaß, das machen wir im Moment gerade. Also ich habe im Moment jetzt schon die erste Kohorte von nicht handausgezogenen Vögeln. Wir haben 2004 eine relativ große Handausgezucht gemacht, wo wir fast alle Vögel behalten haben, beziehungsweise ist er behalten. Wenn die eben geschlechtsreif werden, ist es ein bisschen schwierig, die nebeneinander zu halten. Sie wollen halt immer, dass die anderen wieder weg sind. Und dann braucht man große Volieren, wo immer mehr ein Abstand dazwischen ist. Da hat man beschränkte Ressourcen, und deswegen kooperiere ich mit diversen Zoos, Wildparks und sonst was, auch Privathalter, und eigentlich in ganz Österreich, in Süddeutschland und der Schweiz. Und da haben wir dann zum Teil unsere Raben hingegeben, die dann überall eigentlich brav brüten, inklusive in Grünau. Und so weiß ich quasi, wer die Eltern sind. Ich weiß, was die Eltern können. Ich weiß, was die Jungen lernen können von den Eltern. Und das erlaubt mir dann auch, Dinge zu manipulieren. Okay. Also das ist das, was wir uns in der nächsten Zeit dann anschauen werden.
Ein lebenslanges Forschungsprojekt.
Ja, ja.
Bitte schön.
Zwei Fragen. Erstens, der Rabe gilt ja nach der Überlieferung als Weise. Heißt das, dass also schon frühere Menschen so viel Beobachtung in dieses Tier investiert haben, dass sie zwar nicht wissenschaftlich, aber durch Überlegungen zu diesem Schluss gekommen sind? Und das Zweite ist, ich habe im Fernsehen über die kaledonische Krähe, die auch ein Rabenvogel ist, ganz bemerkenswerte Experimente gesehen, die sich allerdings weniger mit dem Futterverstecken vor Artgenossen, sondern mit dem Zugang zu kompliziert versteckten Futter beschäftigt haben. Ist das bei den Raben auch der Fall, oder ist das nicht Teil der Forschung?
Danke. Okay. Ich fange mit der ersten Frage an und gehe dann zur zweiten über. Zur ersten Frage, Sie haben vollkommen recht. Ich habe das ein bisschen außer Acht gelassen. Es ist in der Einleitung schon gesagt worden, Raben faszinieren. Man kann in der Mythologie extrem viel lesen, einerseits in der europäischen Mythologie. Und zwar wird der Rabe entweder vergöttert, was sich als Göttervogel vom Odin, Hugin und Mun in Weisheit und Wissen, das sind die typischen Jägervölker, da wird immer vergöttert. Bei den Hirtenvölkern ist immer der Böse. Also das ist zum Beispiel, wenn Sie in die Bibel denken, dann kommen die Raben immer allgemein nicht so gut davon. Dann Mittelalter, der Totenvogel kommt von den Schlachtfeldern und von den Leichen, die sie halt irgendwo herumhängen lassen haben. Eben ist ein Aasfresser, wenn es frisches Aas ist, und man fragt ja nicht, von wem das ist. Und von daher auch der schlechte Ruf in die Richtung. Auf der anderen, in Nordamerika, die ganzen Indianer, also viele Indianer, Völker oder Native Americans, haben Raben wiederum als eher Gottheit. Also immer, und es ist immer, wenn sie sie als positiv empfinden, der Trickser, der Intelligente, die Weisheit und so. Und auch wenn sie Raben als negativ empfinden, wird ihnen trotzdem immer zugestanden, dass sie eigentlich Hundlinge sind, die extrem gewieft sind oder schlau sind. Das heißt, es stimmt, es ist sicher so, dass die Vögel Menschen schon sehr, sehr früh aufgefallen sind und man eben dadurch extrem viel über sie lesen kann. Das Problem ist jetzt dann, dass in der Wissenschaft man ein bisschen geschlafen hat in die Richtung. Unter anderem auch eben, weil Vögel als nicht intelligent, also nicht intelligent sein durften. Der Lorenz zum Beispiel hat mit Raben angefangen und hat schon geschrieben, wie toll die nicht sind. Also der Lorenz hat auch von Raben extrem viel gehalten. Das Interessante ist, 1995 hat ein Kollege von mir, das ist ein Amerikaner, wo ich Postdoc dann war, der Bernd Heinrich, eine Literaturrecherche gemacht, nur in der wissenschaftlichen Literatur, gar nicht allgemein, nur wissenschaftliche Literatur, und hat geschaut, was man über Raben weiß, beziehungsweise über Raben sagt. Und er hat gefunden, mehr als 1000 Anekdoten, wie gescheit Raben nicht sind, oder dass Raben gescheit sind. Und demgegenüber ist eine experimentelle Arbeit an einem Raben, Handlauf gezogen, 1937 von Wolfgang Köhler über Zählversuche gestanden. Das zeigt Ihnen 1995. Und ich habe 1996 angefangen, also jetzt unabhängig davon. Aber ich habe damals eben diese Literaturrecherche gleich ausgegraben und das gibt es nicht. Und das ist aber, einerseits sind die Raben extrem vorbelastet, dem, weil sie so als gescheit gelten. Auf der anderen Seite weiß man nicht wirklich, wie gescheit sie sind. Und deswegen eben die Forschung in die Richtung. Und jetzt zur zweiten Frage. Was Sie angesprochen haben, ist die neukaledonische Krähe. Und das ist, die ist endemisch in Neukaledonien, das ist eine Insel im Pazifik. Und die Krähe ist insofern berühmt, weil sie die einzige Corvidenart ist, die von sich aus ständig Werkzeuge benutzt. Und zwar Werkzeuge benutzt, um eben, wie Sie sagen, versteckte Nahrung ranzukommen. Die Nahrung ist aber nicht versteckt worden, sondern es sind eigentlich Insektenlarven. So Käferlarven und Engerlinge und so Zeug. Man muss dazu wissen, dass auf dieser Insel es keine Spechte gibt, die normalerweise diese Larven eben bei uns fressen würden. Also die hat da eine Nische vorgefunden, die nicht wirklich ausgenutzt worden ist und hat offensichtlich ihre Intelligenz benutzen können, relativ schnell in diese Spechtnische vorzustoßen. Und die sind relativ gut in eben Werkzeuggebrauch, nicht nur Modifikation, sondern auch Herstellung. Also sie wirklich, die machen extrem komplizierte Dinge, sind quasi dann in diesem technischen Bereich sehr gut, haben aber nicht die Konkurrenz, wie die Raben zum Beispiel haben, über Futter. Also wenn die so eine Larve rauskriegen, fressen die sie sofort aus. Also die haben eher technische Probleme, nicht soziale. Bei den Raben ist es so, wenn ein Wolf gerade oder ein Hirsch geschlagen hat, oder ein Wolfrudel, und die Raben nicht hinkönnen, oder wenn er alleine hinkommt, gehen würde, würde er halt sich in extreme Gefahr begeben und der Wolf würde ihm relativ leicht verjauchen. Das heißt, er holt die anderen und sie gehen gemeinsam. Oder wenn irgendwo ein Reh zusammengeführt worden ist und ein Rabe fliegt drüber und sieht das und er würde dort und dann versuchen, davon zu fressen, wenn sofort die Territorialen kommen würden, ihn verjagen. Das heißt, was der Rabe dann macht, ist, dass er eben, wenn er weiß, dass andere Raben, nicht die Territorialen, sondern andere Nichtblüte in der Nähe sind, dann fängt er an zu rufen, macht einen ganz bestimmten Ruf. Wenn er dann nicht weiß, dass andere in der Nähe sind, sagt er gar nichts, fliegt einfach weiter. Fliegt zum nächsten Schlafplatz, wo er die anderen trifft am Abend und kommt am nächsten Tag mit ihnen zurück. Und dann gehen sie gemeinsam rams und dann können zwei Territoriale gegen 10, 15, 20 andere nichts mehr ausmachen. Also die machen ähnliche Sachen wie die Neukaledonier, die Raben, aber nicht im technischen, sondern im sozialen Bereich. Also die nehmen andere Artgenossen als Werkzeuge quasi her.
Wie groß ist das Territorium für ein Rabenpaar?
Das ist sehr unterschiedlich. Es kommt darauf an, wie ertragreich das ist. Die Territorien rund um den Wildpark in Grünau sind extrem klein, ein Hektar. Die Territorien im Toten Gebirge oben sind wesentlich größer, weil die eben halt da nicht so leicht an Nahrung herankommen können.
Wie muss ich mir das vorstellen bei Raben, wenn jetzt ein Jäger aus Österreich oder ein Tier, dass sie die so schnell in Gruppen formieren?
Wie gesagt, wenn sie wissen, dass andere in der Nähe sind, das kann ja sein, nicht. Die fliegen in der Früh raus und gehen das erst in Kleingruppen und dann sind sie noch in Kleingruppen, der sitzt hinten beim anderen Baum oder die von der Gruppe habe ich mich erst vor ein paar Minuten getrennt und auf einmal finde ich was. Und in so einer Situation setzt sich der hin und schreibt, ha, ha, ha. Und dann die anderen auf einmal hörst du das Antworten, ha, 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 ha. Und nach einer Minute sind Hitchcock, sind sie alle da. Und das ist, sie haben ein unglaubliches Kommunikationssystem. Und das Schöne ist, sie müssen nichts sagen. Sie können total kontrollieren, ob sie jetzt dann sagen, da ist was ich haben will, das Futter, was ich haben will. Und die anderen können entscheiden, komme ich hin oder nicht. Und man kann, das habe ich auch experimentell ein bisschen angegangen. Wir haben ihn im Wildpark, wir haben die Wildschweinfütterung hergenommen, wo sie immer kommen und da mitpartizipieren. Das Schöne ist beim Schwein, dass sie auch eben Allesfresser sind. Das heißt, wir dürfen da ein bisschen beim Futter manipulieren. Wir haben ihn mal, und Raben sind auch noch dazu extrem vorsichtig, neophob heißt das. Also sie sind extrem vorsichtig, wenn sie irgendetwas nicht kennen, so wie es ist. Und dann gehen sie nicht hin, dann schauen sie sich immer nur von der Weiten an. Und beim Wildschwein oder bei den Fütterungen im Wildpark reicht das schon, wenn man den Kübel einen Meter daneben stellen, wo es auch normal stehen würde. Wo dort, wenn man das Futter reinleert, gehen die Raben sofort hin. Wenn ich das 2 Meter daneben mache, gehen sie nicht hin. Und was man gemacht, zumindest nicht gleich. Was wir gemacht haben ist, wir haben das Futter eben in Kübeln hingestellt, die Raben sind gekommen, haben sich angeschaut und wir haben messen können, was sie sagen. Und je nachdem, was wir ihnen hingestellt haben, haben sie unterschiedliche Sachen gesagt. Also wenn es Fleisch war, waren sie komplett begeistert und haben, ha, 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 komm, komm, komm. Und wenn es Wildschweinpellets waren, nix. Oder hin und wieder mal, ha. Also wenn einer wirklich besonders hungrig war, das war schon ganz nett. Also man kann auch eben die Futterqualität ist quasi in der Rufrate nachher kodiert. Und da arbeiten wir gerade auch dran, weil es nämlich eine große individuelle Unterschiede gibt, wer wie schnell H ruft, also ich will das haben, sagt. Einige sagen das gleich, einige sagen das eher selten und wir wollen jetzt dann wissen, ob die Raben, die zuhören, wissen eigentlich, wer da was sagt und wie reliable, wie sicher die Information ist, die sie von den anderen da kriegen. Da spielen wir uns gerade herum. Ein bisschen, also mit Playback versuchen. Wir haben die Raben alle aufgenommen. Wir haben ungefähr 200 markierte Raben jetzt, die da herumfliegen, haben, also nicht alle, aber von den meisten haben wir die Rufe aufgenommen, haben jetzt mal zunächst mal geschaut, wie statistisch, wie individuell verschieden sind sie. Sehr. Das kann man sehr schön nachweisen. Man kann auch schön die Geschlechter auseinanderhalten und all diese Dinge. Und dann haben wir gefragt, Raben in Gefangenschaft, nämlich in den Zoos wiederum, könnt ihr die auseinanderhalten. Das macht man, das ist ein Paradigma, das wir hernehmen, was man bei den Entwicklungspsychologen, habe ich mir das abgeschaut, was, wie wenn sie mit Babys arbeiten, die kann man auch nicht fragen. Und was dann macht man oft, das ist eine Expectancy Violation, das heißt, man habituiert sie auf einen Stimulus, in dem Fall den H von einem Raben, der sagt H, H, H. Und am Anfang schauen sie halt, wenn er das vorspielt, dann wollen halt lokalisieren, wer der ist, und irgendwann wird es ihnen zu blöd und dann reagieren sie nicht mehr. So, und dann auf einmal geht's wieder, ha, und das heißt, ist mal von einem anderen ab. Und wenn sie es dann mitkriegen, das ist ein anderer, dann sollten sie wieder reagieren. Und das machen sie. Also so können wir zeigen, dass sie auch die Unterschiede wirklich dann perzipieren können. Da kann man dann kontrollieren auf Sex oder auf Geschlecht, auf Alter, auf was weiß ich was. Und auf dem Stand sind wir und das nächste gehen wir ins Freiland und probieren dann mal aus.
Da gibt es eine Frage. Können Sie aufs Mikrofon warten, dass wir Ihre Frage auch hören dann? Danke.
Wir haben eben gesagt,
sie ziehen echt Klinge aus. Mhm. Nein, nein. Ja, zum Teil. Ja, passiert alles Mögliche. Wenn wir eine geplante Harnaufzucht machen, dann versuchen wir Junge zu kriegen von unterschiedlichsten Plätzen, eben wegen der, um Inzucht zu vermeiden und solche Sachen. Das letzte Mal habe ich so gemacht, dass die Hälfte aus dem Freiland war und die Hälfte aus Gefangenschaftsnachzucht. Und Freiland war in dem Fall Norddeutschland oder Mitteldeutschland, Ostdeutschland auf alle Fälle, ehemalige DDR. Weil die dort eine sehr schöne, stabile Population haben, haben wir uns 6 Raben von dort mit Genehmigung geholt. Und wir haben immer nur 2, also wir haben immer nur 2 Raben aus einem Nest genommen und die restlichen Jungen haben wir drinnen lassen. Sodass es nicht quasi tragisch ist für die Eltern, wenn wir die Nester ausrauben. Wenn wir es aus dem Zoo holen, dann nehmen wir oft alle. Weil nämlich der Zoo dann sagt, sie wollen nun, dass keine Jungen im Nest sind, weil dann haben sie, also die wollen meistens ein End oder Oder haben. Und heuer habe ich es so, habe ich heuer kriegen wir jetzt, also nächste Woche gehen wir Raben holen aus Schweden, die alle aus dem Freiland sind, die dort auch gleiches Prozedere eben immer nur ein paar pro Nest herausgenommen worden sind und wo ein Kollege die Hand abgezogen hat und wo ich die Hälfte kriege. Also eben auch wiederum, um die genetisch schön durchmischen zu können. Und Nein, also wie gesagt, das tun wir nicht. Ich mag die Viecher, ja. Und das andere, was noch ist, es ist schon hin und wieder auch, dass wir auch welche bekommen, die aus dem Nest gefallen sind oder aus dem Nest blasen sind, die nehmen wir dann halt mit.
Bitte schön. Was passiert mit den Raben, die jetzt aus dem Versuch frei aussteigen? Ich könnte mir vorstellen, dass sie nur eine gewisse Zeit ihres Lebens für Versuche zur Verfügung stellen.
Ja, also der Punkt ist vor allem der, also sie würden prinzipiell immer zur Verfügung stehen, die mögen das ja, es ist nicht so, dass man die dazu zwingen muss, da mitzumachen, das ist alles auf freiwilliger Basis, wie gesagt, die machen das von klein auf und das ist wie gesagt so eine Routine, wie bei uns die Kinder in die Schule gehen, also im Gehen, das ist für sie wirklich der Highlight des Tages, wenn man Experimente macht, gibt immer was Tolles zu essen, also so Besonderheiten halt. Das Problem ist dann, wenn sie eben erwachsen werden und dann eben territorial sein wollen und dann habe ich eben nicht die Kapazitäten, alle halt zu behalten. Und dann gebe ich sie eben zu anderen Institutionen, wo mit denen wir halt zusammenarbeiten, wo bestimmte Auflagen sind, punkto Haltung und auch immer die Auflage auch, dass wir noch weiter Zugriff zu ihnen haben, dass ich immer wieder vorbeikommen kann, schauen, wie es ihnen geht, Verhaltensdaten aufnehmen, ihnen Playback-Versuche machen und so weiter. Die länger drinnen sind und mit denen wir solche Versuche machen, die ihnen gezeigt werden, wenn nicht ausgewildert, was wir sehr wohl schon gemacht haben, mehrmals gemacht haben, ist, dass man nach Wuchs ausgebildet hat, haben, und zwar zu dem Zeitpunkt, wo normalerweise, also wenn die Jungen halt dann Völker werden, dann fliegen sie nicht gleich weg, sondern sind dann mit den Eltern noch ein paar Monate zusammen. Also es ist ein Familienverband und der löst sich dann langsam auf. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo sich der Familienverband auflöst unter normalen Umständen und die Jungen sich dann in den Nichtbrüterverband integrieren, das ist der Zeitpunkt, wo wir dann eben hin und wieder Nachzucht von uns, wenn wir sie nicht brauchen, weil wir die Kapazität nicht haben, dass wir sie nachher rausgeben. Und das machen wir dann immer so, dass wir das auch eben gleich forschungsmäßig schön dokumentieren können, wer mit wem dann was macht. Und also wir haben es bis jetzt zweimal gemacht konkret. Also in 2 Jahren hat immer gut funktioniert. Also das erste Monat haben sie problemlos überlebt und sie haben sich problemlos integriert, haben alle dann schon ihre ersten Freundschaften auch gehabt mit den, also echt wilden Raben und fangen dann an, diese Bewegungsmuster zu zeigen. Also das bleiben nachher nicht alle da im Tal, sondern die fliegen dann in ganz Österreich oder eben auch bis in die Schweiz oder sonst irgendwo herum und kommen dann vielleicht wieder oder bleiben dann weg, das kann man nicht sagen. Also es geht schon, aber das mache ich nur, wenn die nicht zu lange in Gefangenschaft waren, sondern nur mit den ganz Jungen.
Mhm. Willi.
Mich würde interessieren, Sie hegen ja sehr hohe Sympathien für die Raben. Die Frage, die Sie mir jetzt stellt, machen Sie natürlich für die Kognitionsforschung, unterschätzen wir unsere Mitkreaturen auf der Erde oder überschätzen wir uns selber? Das ist natürlich jetzt eine ganz schwere Frage, aber...
Macht man so... Ich glaube, wir machen beides, aber nicht. Ich würde noch eine dritte Möglichkeit reinbringen, dass wir einerseits unterschätzen wir Viechern, weil wir uns zum Teil überschätzen, also die beiden Sachen sind ja gelinkt. Auf der anderen Seite überschätzen wir Tiere. Also wir machen beides. Wir machen entweder, sagen wir, die sind einfach super, sie sind hochintelligent, sind quasi bessere Menschen, was falsch ist. Oder der andere Ansatz ist, ja, sie sind eben eh nur Automaten und man quasi halt haben nichts annähernd nur Menschliches im Sinn von jetzt kognitiven Leistungen oder gefühlsmäßigen Empfinden oder sowas auch falsch ist. Und dann darf man nicht vergessen, man muss eben auch überlegen, von welcher Tierart man spricht. Also ein Regenwurm ist vielleicht ein bisschen was anderes als ein Kohlgrabe. Oder auch wenn man innerhalb der Vögel bleibt, eine Taube ist ein super Viech, aber halt nicht vergleichbar mit einem Raben, auch genauso wie ein Schimpanse nicht vergleichbar ist mit einem Igel. Also das ist, und was wir auf der einen Seite, glaube ich, schon gemacht haben, ist, dass wir unterschätzen, also das ist relativ leicht zu sagen, das ist typisch menschlich, also das ist nur etwas, was der Mensch hat. diese Theory of Mind Ansätze war so ein typisches Beispiel. Ich habe es am Anfang selbst nicht glauben können. Vor allem, ich habe die ersten Tests so gemacht, wo ich eigentlich nur wissen wollte, wie gut lernen sie. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass sie mehr machen als nur lernen. Und dann machen sie immer so ein bisschen etwas mehr dazu. Zum Beispiel das erste Experiment war auch, wo wir geschaut haben, versteckst du dich wirklich, sodass die anderen nicht zuschauen können. Und da war eben ein Raum mit einer Barriere in der Mitte, zwei Fenster da und ein Rabe kann da verstecken. Und die Frage ist halt, wo er hingeht, zu das andere Fenster. Und je nachdem, ob ein Vorhang unten war oder oben war, sollte halt da oder da hergehen. Und das haben sie eigentlich brav gemacht, aber eben nur so grenzsignifikant, sodass ich mich wirklich geärgert habe. Und einige Male halt super gut und einige Male halt überhaupt nicht gut. Und wenn man sich dann angeschaut hat, das war kurz noch während des Experiments, bin ich schon drauf gekommen, dass sie offensichtlich unterschiedlich verstecken, also unterschiedlich meine Barriere nehmen, je nachdem, was der Beobachtende, also der sogenannte Beobachterrabe tut. Und zwar habe ich damals, das waren die Versuche, die wir in Amerika gemacht haben, damals war noch, hat mir jeder gesagt, es ist unmöglich mit Raben sowas zu machen, die gehen da nie in so Compartments freiwillig rein. Und die waren dann ein bisschen größer damals noch und da habe ich zwei so Sitzäste gehabt, einen ganz vor meinem Fenster, von wo man super sehen kann, also den anderen Raum, also den Teil des anderen Raumes. Und der zweite war 1 Meter weiter hinten, gleiche Höhe, aber dann hat man schon wieder einen kleinen toten Winkel, gleich neben dem Fenster. Und die dritte Position, die sie machen konnten, war unten am Boden zu sein, da konnten sie nichts sehen. Und die Verstecker haben genau immer geschaut, was die Beobachter machen. Wenn die Beobachter vorne waren, erster Ast, dann sind sie rund um die Barriere gegangen, haben brav auf der anderen Seite versteckt. Wenn der zweite Ast war, dann sind sie meistens rund um die Barriere gegangen, sind sie aber hin und wieder auch schon vorgegangen, haben diese Holzwand da als Sichtbarriere genommen, nämlich den toten Winkel da vorne. Und wenn der unten am Boden war, dann war es ihnen wurscht. Also das war eigentlich unglaublich gut. Sie haben mehr gemacht, als ich eigentlich sie gefragt habe. Und da war ich baff. Und das hat nämlich diese, also was sie da wirklich. Und normalerweise kann man das nur erklären, indem sie wieder sich in den anderen reinversetzen, die Sichtweise von ihm nehmen, was kann der, kann ich jetzt gerade sehen. Und das müssen sie natürlich wiederum selbst gelernt haben, wenn sie müssen sich erinnern, okay, wenn ich in der Position war, konnte ich das sehen. Das ist nicht trivial. Und das, was ich ihnen ursprünglich nicht zugetraut hätte. Und es passiert mir immer wieder, wo ich ihnen noch immer einige Sachen nicht zutraue. Auf der anderen Seite darf man halt nicht man muss immer vorsichtig sein und lieber niedrig ansetzen, als sagen, ja, die sind so gescheit, die können alles, das ist auch ein Schwachsinn.
Es gibt zwei Fragen von Herrn ganz hinten links und ganz hinten rechts.
Na, nicht ganz ernst gemeint, meine Frage. Können Sie ausschließen mit Sicherheit, dass nicht die Raben es sind, die Versuche mit Ihnen machen?
Oh nein, das möchte ich gar nicht ausschließen. Das machen Sie sicher. Das machen Sie sicher, ja. Also, da gibt's zig Anekdoten in die Richtung. Das habe ich mittlerweile schon, das akzeptiere ich. Solange Sie mir auch mitmachen, ist es auch okay.
Kalli, bitte.
Erkennt sich ein Kohltrabe eigentlich selbst im Spiegel?
Haben wir noch nicht probiert. Ich war in Kürze zu einer Kollegin, mit der wir schon seit einigen Jahren eigentlich die entsprechenden Versuche ausgeheckt haben. Der Punkt ist, es ist relativ leicht, ihnen einen Spiegel zu geben und zu schauen, was sie machen. Aber die Frage ist immer, wie kann man das dann interpretieren? Und ich möchte eine Versuchsreihe haben, die klar ist, Punkte interpretieren. Und das ist dann nicht mehr leicht zu machen. Und ich habe bis jetzt nicht die experimentellen Voraussetzungen gehabt, die Versuchsreihe so zu machen, wie ich sie wollte. Und jetzt scheine ich die Voraussetzungen zu haben. Das heißt, jetzt gehen wir es irgendwann mal an. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass Sie natürlich zumindest immer wieder, die Raben in den Volieren, wir haben auch Glaswände und die spiegeln hin und wieder und da schauen Sie sich schon an. Was Sie dabei verstehen, weiß ich nicht. Ich kann Ihnen allerdings eins noch sagen, man hat Versuche gemacht, Spiegelversuche mit neukaledonischen Krähen, den Werkzeug gebrauchen, und mit Elstern. Und die Werkzeuggebraucher waren nicht gut. Sie konnten Spiegel nutzen, um etwas zu finden und um Werkzeuge zu gebrauchen. Da waren sie super. Aber sie haben sich nicht irgendwie, also sie haben keinen Anschein gemacht, dass sie sich selbst im Spiegel erkennen. Allerdings war die Methode nicht perfekt. Sie haben ziemlich kurze Zeiten mit Spiegel nur gehabt. Und auch bei Menschenaffen weiß man, dass die ein paar Tage haben müssen mit Spiegeln, bis sie anfangen, überhaupt etwas zu zeigen. Also es könnte da an der Methode gelegen haben, warum sie es nicht gekonnt haben. Mit Elstern hat es ein Kollege in Deutschland gemacht und die haben eindeutig gezeigt, dass sie sich erkennen können. Sie machen eben so dieses Contingency Testing, also dass sie halt herumprobieren, alle möglichen komischen Verrenkungen machen vor dem Spiegel. Und dann hat man auch diesen Markierungstest gemacht, mit in dem Fall haben sie einen Pickel raufpickt. Und dann, wenn sie dann in den Spiegel reingeschaut haben, sie sich umgedreht, haben sich dann das Pickel runtergenommen. Also
fangen Sie zu singen an?
Was?
Wenn Sie sich sehen, also zu kommunizieren?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist nicht wirklich beschrieben worden. Müsste ich noch schon, weiß nicht auswendig. Und bei den Raben habe ich habe denen noch wirklich keinen Spiegel gegeben.
Okay. Es gibt da eine Frage und dann eine Dame ganz links außen.
Wenn die Raben schon so trickreich sind beim Futter verstecken, damit sie alleine das haben, wie läuft das dann mit der Partnerwahl? Ist das problemlos oder wird da auch getrickst oder also was vorgetäuscht?
Nein, das ist ein anderer Kontext. Da wäre es blöd, wenn man da vortäuscht. Was man da macht, ist, dass man eigentlich versucht, wie gut passt man zusammen. Und so, das ist eigentlich das, was ich im Moment mache. Okay. Und zwar weniger Partnerwahl, sondern ich gehe eine Stufe davor. Und das Interessante ist, dass die Viecher eben nicht nur auf Partnerwahl gleich gehen, was die meisten Vögel meistens Vögel. Also es ist so, diese typische Partnerschaften mit einem Männchen und einem Weibchen finden wir relativ oft bei Vögeln, relativ wenig bei Säugern. Das ist meistens sind es polygyne Formen, ein Männchen, mehrere Weibchen und solche Sachen. Oder komplett promiskös, also wie es bei den meisten Affen ist, jeder mit jedem irgendwie. Bei den Vögeln ist es eben meistens, dass sie monogam sind, das heißt eben ein Männchen, ein Weibchen, und die meisten sind es nur saisonal, also für eine Brutsaison. Dann gibt es ein paar Arten, die machen es Langzeit monogam, Gänse können dazu, Albatrosse können dazu, Kohlkraben können auch dazu, also die Quaviden können dazu, alle. Und bei den Kohlkraben ist speziell ist es, dass die eben nicht nur gleich Partnerschaften versuchen zu machen, sondern dass sie wirklich Freundschaften versuchen zu knüpfen. Und zwar nicht nur mit einem, sondern mit mehreren. Wobei da es ein bisschen Unterschiede gibt, also da arbeiten wir noch gerade dran. In den Volieren haben sie mehrere gleichzeitig und im Freiland schaut es dann aus, dass sie einen nach dem anderen haben. Nicht alle gleichzeitig, sondern halt einen nach dem anderen. Und das könnte damit zusammenhängen, dass sie eben so extrem lang leben. Und was wir auch zeigen können, ist, dass sie, wenn sie eben so Freundschaften machen, extrem, also es passiert nicht so, dass sie hingehen und sagen, du bist jetzt mein Freund, sondern das ist wirklich ein langer Prozess. Sie fangen sich an, dafür zu interessieren, wenn ein anderer was macht. Zum Beispiel, wenn du da jetzt anfängst, irgendwie zu schreiben oder da herum zu manipulieren, dann komme ich hin und bin ganz interessiert dran. Und dann, wenn du das dann hast, dann gehe ich und hole mir auch ein Papier und komme so zufällig auch mit einem Papier so. Und mach mal so. Und dann, wenn du noch immer nicht darauf reagierst, dann mache ich so. Und wenn du nachher das Papier haben willst, sage ich nein. Und dann tun wir mal hin und her und irgendwann mal sage ich ja. Und dann, wenn sie das hat und dann frage ich, darf ich es haben, sagt sie nein. Und dann geht das halt und irgendwann einmal geht das dann hin und her. Und so kann man spielerisch quasi schon mal anfangen, den anderen abzutesten. Das geht jetzt über die Kurzversion. Das zieht sich über ein paar Wochen bis Monate normalerweise. Und dann ist das eine, das geht im spielerischen Kontext. Und das nächste, dann kommt man mal an, wenn der andere so rastet und kommt mal in die Nähe und sitzt zufällig einen halben Meter daneben. Und dann, wenn das akzeptiert wird, dann kommt man mal und fängt an zu berühren. Und wenn das auch akzeptiert wird, dann fängt man an, den anderen zu kraulen. Das ist ebenso wie bei uns eine Massage. Und das genießen sie wirklich und gekrault wird meistens da hinten, wo der andere nicht hinkommt. Und wenn das dann reziprok ist, also wenn das eine macht und der andere retourniert, dann kann man dann sagen, wir, das ist eine fixe Beziehung. Und eben wenn das zwischen Individuen ist, die noch nicht geschlechtsreif sind, keine Verwandte sind und solche Sachen, bleibt nur unter Anführungszeichen Freundschaft über. Also ich sehe das ein bisschen salopp, diese Terminologie, also offiziell spreche ich von affiliativen Beziehungen, also ja, nette Beziehungen. Es kann auch sein, dass sie das mit Geschwistern machen. Allerdings interessanterweise ist es so, dass sie nicht alle Geschwister gleich behandeln. Also wenn zum Beispiel es drei gibt, dann sind zwei eng und der dritte bleibt über. Und wenn es vier sind, sind es auch meistens zwei und die anderen zwei wieder so. Also, und was die Männchen zu machen scheinen ist, nein, stimmt nicht. Also, was wir zeigen können ist, im Freiland jetzt, dass wenn sie, dass es wirklich was bringt, Freunde zu haben, weil sobald man in einer so einer engen Freundschaftsbeziehung ist, steigt man im Rang. Und zwar, die Weibchen steigen im Rang sofort, sobald nur ein Männchen akzeptiert, dass sie nett zu einem ist. Und die Männchen steigen im Rang nur dann, wenn es wirklich reziprok und Langzeit ist. Aber es bringt ihnen beiden was. Das kann man messen. Also eben wie viel man verklopft wird, wenn man Futter haben will und solche Sachen. Und das Interessante ist jetzt dann, und da kommen jetzt wieder die Tricksereien ins Spiel, dass sie anfangen auch zu stören. Also es ist nicht so, dass man einfach nur versuchen kann, an Freundschaften zu schließen, sondern dass andere sich überlegen, lasse ich das überhaupt zu? Und dementsprechend die dann dazwischen marschieren und das eben immer wieder halt unterbinden.
Ist die Eifersucht dann da?
Ich weiß nicht, ob es Eifersucht ist, das kann ich nicht messen, aber noch nicht. Aber was ich sagen kann, ist, dass die das machen, immer selbst gute Freunde haben, also selbst in einer engen Beziehung sind, und das hauptsächlich dann machen, wenn andere gerade dabei sind, etwas zu, also stark intensiv zu werden. Also, es könnte durchaus sein, dass die eben versuchen, andere davon abzuhalten, ebenfalls quasi in die Höhe zu kommen, indem sie quasi eben Freundschaften oder Allianzen machen. Und dadurch, dass ich kann ja schon zeigen, dass ihnen so eine Freundschaft oder Allianz etwas bringt. Also kann es sein, dass die anderen zu verhindern versuchen, dass andere das auch kriegen, diesen Status. Und das passt wiederum ganz gut zu etwas, was wir auch gefunden haben, nämlich, dass sie extrem interessant oder komplexes Verhalten zeigen, nachdem sie verprügelt worden sind, also oder wenn sie gestritten haben. Bei den Primaten kennt man das, dass eben, wenn zwei miteinander streiten, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass sie sich nachher wieder versöhnen. Also die sind kurz nach dem Streit wieder nett zueinander. Das hat man bei Vögeln bis jetzt überhaupt nicht gefunden. Ich habe es bei den Raben jetzt vor kurzem gezeigt. Das passiert aber nicht oft und nur zwischen den besten Freunden. Also wenn die mal, also das Problem ist, deswegen passiert das nicht oft, weil die besten Freunde kommen streiten. Wenn sie mal streiten, dann versöhnen sie sich auch. Das ist schon mal ganz nett. Aber was noch viel besser ist und was relativ oft kommt, ist, wenn einer verprügelt wird, dann hilft ihm normalerweise der Freund. Aber der Freund hilft nur dann, wenn es eine Chance gibt, diesen Streit zu gewinnen. Wenn es keine Chance gibt, den Streit zu gewinnen, dann wartet er, bis das Ganze vorbei ist und geht nach und geht trösten. Also, das schaut ziemlich cool. Und das Ganze ist einmal super taktisch. Also es ist nicht so, dass sie es immer machen oder so, sondern okay, wer ist involviert, wie schaut es aus, wer ist, also nicht nur mein Freund, sondern wer sonst noch, wie schaut es aus, wenn ich da quasi dazukomme oder wenn ich nicht dazukomme und was für Optionen habe ich auch danach.
Mhm. Also der eigene Vorteil ist schon sehr wichtig.
Ja klar, das ist bei uns auch nicht anders. Überlegen Sie sich mal. Man tut meistens kaum irgendetwas, ohne ein bisschen einen Hintergedanken dabei zu haben.
Ich bin jetzt die nächste Frage gespannt. Bitte schön.
Ich wollte noch fragen, also ich habe letztens was gelesen, dass Tests gemacht worden sind mit irgendwelchen Rabenvögeln, ich weiß es nicht genau, dass die eine Vorstellung von der Zukunft haben, also anscheinend sind da Tests gemacht worden mit irgendwelchen guten Frühstück und weniger guten Frühstück, wahrscheinlich kennen Sie es eh.
Ja.
Und jetzt wollte ich fragen, was Sie dazu meinen oder ob es da schon Tests gibt in die Richtung?
Ja, super. Also von diesen Arbeiten halte ich persönlich viel. Das ist eine Arbeit gewesen von der Gruppe aus Cambridge mit Western Scrub Chase, das sind Buschblau Heer, das ist eine amerikanische Heerenart, also Corviden, die auch Futter verstecken. Und da haben sie eben das gemacht, indem sie das vereinfachte Experiment, man hat drei Räume, die sind verbunden, in der Mitte, also die Vögel, also das ist immer einzeln, oder in kleinen Gruppen haben sie das gemacht, das Training, haben sie entweder in den linken Raum gesperrt über Nacht oder in den rechten Raum gesperrt über Nacht. Und da konnten sie alle immer nehmen, alle drei. Und wenn sie im linken Raum waren und in der Früh aufgestanden sind, haben sie ein Frühstück bekommen und das Frühstück war, also haben sie ein Frühstück bekommen mit Erdnüssen im linken Raum und im rechten Raum mit Erbsen. Beides wollen sie gern, haben sie gegessen. Das haben sie immer wieder ein paar Mal gemacht Und dann hat man ihnen die Möglichkeit gegeben, bevor man sie quasi irgendwie einsperrt, ein Foto gegeben und sagt, was willst du verstecken? Und dann haben sie Erbsen im Raum versteckt, wo sie immer Erdnüsse kriegen, und Erdnüsse im Raum versteckt, wo sie immer Erbsen kriegen. Das heißt, sie haben sich offensichtlich überlegt, was kriege ich wo immer zum Frühstück, und haben das andere Foto dort dazugegeben. Das heißt, sie können zumindest mal innerhalb von 24 Stunden ein bisschen in die Zukunft gehen, und das ist unabhängig von ihrer unmittelbaren Motivation, weil zu dem Zeitpunkt, wo sie verstecken, waren sie nicht hungrig. Man kann natürlich jetzt die Experimente noch verfeinern, und das machen sie gerade. Also das ist aber noch alles in Arbeit und kann man noch nichts dazu sagen. Ich habe das mit den Raben nur noch deswegen noch nicht gemacht, weil andere Leute das jetzt schon machen. Also es ist ein bisschen fad, das Gleiche nochmals nachzuspielen. Und das Zweite ist auch, weil eben diese Hähe sind wesentlich kleiner, die sind so groß. Die kann man relativ leicht in halt relativ kleinen Räumen halten und testen, Raben eben sind so. Und die Räume, die ich dazu brauchen würde, sind halt, also die Dimensionen, die ich dazu brauche, sind ein bisschen anders. Und wie gesagt, wenn ich dann nachher nicht etwas rausfinde, was man nicht eh schon weiß, dann mache ich lieber was anderes. Ist noch immer genug über. Aber es sind coole Versuche, ja.
Da gibt es noch eine Frage, bitte. Mich interessiert jetzt dazwischen auch noch, wie groß ist dein Team? Wie müssen wir uns das vorstellen? Dein Team, das jetzt an der Forschung arbeitet?
Im Moment habe ich 6 Dissertanten. Also 3 sind gerade im Fertigwerden und 3 haben gerade neu angefangen. Und die sind ausschließlich an den Raben. Nein, stimmt nicht. 5 davon sind ausschließlich an den Raben. Und es haben gerade 3 andere Dissertanten noch begonnen, die von Kollegen von mir hauptbetreut werden und die einen Teil ihrer Arbeit auch mit den Raben machen. Also wir sind da im Moment rein von den Dissertanten, sind wir fast, also das haben wir eine astronomische Zahl im Moment, muss ich dazu sagen, das ist wirklich viel. Und dann sind es noch zusätzlich, ich habe bis vor kurzem einen Postdoc angestellt gehabt, also einen fertigen Wissenschaftler, einen Jungen, in dem Fall eine Wissenschaftlerin, die ist aus England, ist gerade zurückgegangen, und mit Jänner kommt ein Holländer als Postdoc, und dann arbeite ich noch zusammen mit 2, 3 Kollegen, die immer, also die auch mit Corviden arbeiten, ihre eigene Forschung machen und wo wir uns halt koordinieren.
Okay. Bitteschön.
Ich möchte jetzt etwas sagen zu anderen Vögeln. Ich habe Kanarienvögel zu Hause. Und die sind in einem extra Raum. Ich bin in einem extra Raum. Die sehen mich nicht in den Lappen. Die hören mich auch nicht. Und wenn ich wach werde, fangen sie zu singen an. Egal, ob ich um 12 Uhr wach werde, also die Augen, sobald ich die Augen offen habe, innerhalb von 2 Minuten fangen sie zu singen an. Sie sehen mich nicht.
Aber sie können.
Die hören mich auch nicht.
Vorher können sie wissen, dass sie sie nicht hören können. Das können ganz subtile Geräusche sein, die sie nicht wirklich machen.
Ja gar nicht.
Wenn sie munter werden, normal, zumindest wenn ich munter werde,
ja,
bewege ich mich meistens leicht. Also, und das darf man eben nicht unterschätzen, dass Tiere eben extrem sensibel sein können für so ganz feine Nuancen, unterschiedlich Domänen. In dem Fall, wenn es ein Singvogel ist, würde ich sagen, dass es eher Gehör ist, vor allem wenn er sie nicht sehen kann, wenn er im Nachbarraum ist. Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, aber von Telepathie halte ich persönlich wenig.
Nein, es ist egal, es kann um 12 Uhr Mittag sein oder um 11 Uhr Vormittag, die sind ruhig, solange ich schlafe.
Ich glaube trotzdem, dass es irgendwelche Balkenspürs sind.
Ich würde sagen, wir starten die letzte Fragerunde. Ich habe jetzt hier 2 Fragen im Vordergrund und hinten auch noch. Bitte schön.
Entschuldigung. Wie lange merken sich die Raben die Betreuer, zum Beispiel die Personen, die sie aufziehen? Stimmt es, dass es über viele Jahre geht, dass sie dann noch dorthin fliegen, wo der Betreuer jetzt, der nicht mehr in Grünau arbeitet, lebt?
Ganz einfache Frage. Drehen Sie sich um, da hinten steht die Frau Dr. Kadika, die versteckt sich gerade, eine Kollegin von mir, die hat 1995 Raben aufgezogen. Wenn sie die Raben besuchen geht, oder den Raben, der noch da ist, besuchen geht, was sie vielleicht ein paar Mal im Jahr macht, fliegt er nach wie vor noch aus. Also der ist jetzt 17 oder 18 Jahre alt. und hat kaum, also keinen regelmäßigen Kontakt zu ihr und merkt, natürlich kennt er sie. Es kommt darauf an, wann sie kommt. Wenn es gerade Brutphase ist, wenn er brütet, dann ignoriert er sie. Also, und wenn er sonst, dann ist halt wieder das kleine Baby. Und mit 18. Und das ist mit Menschen, also die können, die erinnern sich super gut an Menschen, problemlos über mehrere Jahre. Das ist eine Anekdote, aber das kann man auch eigentlich theoretisch testen, machen wir vielleicht auch mal. Was wir vor kurzem gemacht haben, ist, dass wir gefragt haben, die Raben, wie gut sie sich erinnern können auf Raben, die sie eigentlich gekannt haben. Eben, wie gesagt, ich habe die auseinandergenommen und habe sie eben an unterschiedlichen Plätzen positioniert und die können einander dann nicht mehr sehen, hören, weil eben hunderte Kilometer dazwischen sind. Und wir sind nach 3 Jahren wiedergekommen und haben ein Playback vorgespielt von Raben, die sie kennen konnten, und also kannten, und Raben, die sie nicht kannten. Und das haben sie schön unterschieden. Also wenn sie einen Raben gehört haben, den sie kannten, haben sie viel zurückgerufen im Vergleich zu einem, den sie nicht kannten. Aber der Trick war, wir haben ihnen auch 2 Arten von bekannten Raben vorgespielt. Einen, der früher ihr Freund war, und einer, der nicht ihr Freund war. Und da wollten wir wissen, ob sie das auch noch wissen. Und das wissen sie wunderbar. Nur das ist, um das herauszufinden, mussten wir ein bisschen eine kompliziertere Analyse machen. Und zwar sich anschauen, wie sie die Rufe, die sie machen, dann modulieren. Und wenn ich das jetzt dann salopp übersetze, was sie gemacht haben, ist, wenn sie einen Freund gehört haben, haben sie zurückgeschrieben, ha, 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 ha. Und wenn sie einen Feind, also ehemaligen Nicht-Freund gehört haben, haben sie sich probiert, besonders groß zu machen. Geschrieben. Also wie man das jetzt interpretieren kann, das überlasse ich Ihnen. Faktum war, sie haben unterschieden. Und somit kann ich zeigen, dass Sie offensichtlich nicht, also wirklich erinnern können, nicht nur auf, ja, den kannte ich, nein, den kannte ich nicht, sondern, ah, das war mein Freund, oder nein, den konnte ich nicht leiden. Und das nächste, was wir jetzt machen, dass wir noch länger testen und dass wir auch auf Individuen gehen. Also dass wir jetzt dann wirklich dann festmachen, war es nicht nur mein Freund, sondern es war der Freund. Also jetzt lasse ich das nächste Mal von bestimmten Freunden unterscheiden.
Noch ein kleiner Nachsatz. Renau hat dort als Volontärin gearbeitet, unterrichtet in Linz an einer Schule. Und sie hat ihren Kindern, mein Sohn war ein Schüler von dieser Person, erzählt, der Rabe fliegt zur Schule, wo sie unterrichtet, und setzt sie auf den Ast vor dem Fenster und sie erkennt ihn an der Beringung, dass das ihr Rabe war. Ist das möglich oder ist das ein bisschen geschummelt?
Alles ist möglich, aber das ist nachher nicht ein Rabe von uns. Weil unsere Raben fliegen nicht frei. Also nicht die. Also die Raben, mit denen sie irgendwas arbeiten hätte können, fliegen nicht frei. Es ist allerdings ein Rabe Hand aufgezogen worden von einer Kollegin aus Scheinstein, oder Fichtwang eigentlich, der Gerd Drack, und der ist am Anfang nur freigeflogen und der ist jetzt dann zwar offiziell im Käfig, aber darf ihn wieder mal so eine Runden drehen. Und wenn es der Rabe ist, kann es sein.
Bitte schön.
Wird wissenschaftlich auch geforscht in Orientierung sehen und so.
Ja, ist ja komplett andere Fragen, komplex, hochgradig interessant. Ich persönlich mache nicht wirklich was damit noch, nur ich kooperiere ein bisschen mit Leuten. Der Grund, also Magnetfeld interessiert mich nicht so, aber was mich interessiert, ist, wie gut sie sehen. Und zwar, was sie sehen, vor allem, wenn wir ihnen einen Computerbildschirm zeigen oder einen Fernsehmonitor. Weil es ist eigentlich irrsinnig angenehm, sie am Touchscreen-Computer arbeiten zu lassen oder ihnen halt auch Fernsehsachen vorzuspielen und nachher eben schauen, wie sie darauf reagieren, weil ich nämlich irrsinnig gut manipulieren kann, was man dort genau sehen kann. Viel besser, als wenn ich das live mache. Und das Problem ist nur, dass diese Monitore ja auf unsere Augen abgestimmt sind und nicht auf Vogelaugen. Und die haben mehr Farbrezeptoren als wir. Also wir haben 3 und eben die haben mehr, 4 bis 5. Das heißt, die Farbzusammensetzung ist mal eine andere, die Auflösung ist eine bessere und all diese Dinge. Und das nächste, was noch dazukommt, ist, sind eben schwarze Viecher. Und wenn man genau schaut, schimmert das Gefieder immer so ein bisschen. Und was Sie definitiv sehen können, ist UV. Und deswegen war eben meine Befürchtung, dass sie eben auch sehr stark im UV reflektieren und eigentlich gar nicht schwarz sind für sie selber, sondern dass sie eigentlich eh total bunt sind. Und deswegen habe ich mit einem Kollegen zusammengearbeitet, der die UV-Reflexionen gemessen hat. Und da ist was rausgekommen, mit dem wir eigentlich so nicht gerechnet haben. Sie sind netterweise kaum UV-reflektierend. Also das ist alles eigentlich das, was wir sehen. Dieses leichte Reflektieren ist alles genau in unserem Farbenspektrum. Nicht wirklich was im UV. Beim Gefieder. Außer beim Schnabel und die Füße. Also die reflektieren stark. Also für einen Raben sind die alles andere als einfärbig, die Füße und der Schnabel schaut raus. Oder leuchtet raus. Das ist ganz witzig. Aber das ist trotzdem relativ gut, also für uns war es eigentlich ziemlich gut, weil das heißt, dass die Hauptpartien im Gefieder, das scheint relativ für sie hin, das können sie offensichtlich hinkriegen, wenn wir ihnen das zeigen am Monitor. Und das, also zumindest das war die Schlussfolgerung von diesem Kollegen. Und gleichzeitig haben wir dann ein paar Pilotversuche gemacht, wo wir ihnen Videos vorgespielt haben von Gänsen, Raben und Krähen. Also Gänse ein ganz ungefähr um eine Größenkorrektur und Krähe, weil es halt ein anderer Corvid ist, der ähnlich ausschaut. Und die Raben haben super reagiert. Sie haben, ja genau, das Ganze war ohne Ton und nahezu ohne Bewegung. Also es waren eigentlich super fade Videos, so man hat immer ein Vieh gesehen, das geschaut hat und das war's. Also super, nicht wirklich interessant. Und die Raben haben verstärkt geschaut, wenn ein anderer Rabe da war. Und die Männchen waren ganz begeistert, wenn wir ihnen ein Weibchen gezeigt haben. Und die Weibchen haben sich es ignoriert, wenn ein Männchen da war. Und die Jungen haben sich versteckt, wenn sie überhaupt einen Raben gesehen haben. Also, die sind nachher rausgeflogen und haben sich irgendwo versteckt. Das war super cool. Also, offensichtlich haben sie eben die Informationen über Geschlecht und über Alter rauslesen können aus dem Video, ohne Sound und fast ohne Movement. Mhm.
Ich würde gerne die letzten beiden Fragen zusammenfassen. Ernst, bitte.
Ja, ich wollte fragen, imitieren Raben menschliche Sprache oder Geräusche? Und Frage dazu noch, wie differenziert ist die Rabensprache? Sie haben bis jetzt immer nur Haha gesagt. Können Sie was anderes auch noch sagen? Und die dritte Frage, da bin ich vielleicht auch zu spät gekommen, wie nahe verwandt sind denn Raben und Krähen? Ja. Und was ist da der Unterschied eigentlich?
Ui, das waren jetzt ganz viele Sachen. Darf ich die andere Frage doch noch dazu nehmen, bitte?
Also ich würde halt wissen, wie Raben und halt auch Gänse auf den Tod von ihrem Lebenspartner reagieren, weil ich habe zwei Gänse und der Ganter ist vor kurzem gestorben und ja, also wie wird sie damit umgehen?
Die Frage kann ich relativ schnell beantworten, ich weiß nämlich nicht. Ich habe das bis jetzt Gott sei Dank noch nie gehabt in den Volieren, dass Vögel, wo ich beide sehr gut gekannt habe, halt einer gestorben ist davon. Na, stimmt nicht. Vor kurzem war es eigentlich, oder war ich nicht dort. Also da bin ich nachher zu spät gekommen und dann ist es schon wieder gut gegangen. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie zumindest eine Zeit lang sich anders benehmen. Was das Ganze bedeutet, kann ich noch nicht sagen. Es ist schwierig halt. Wir nehmen halt sofort unsere Sicht der Dinge, ne, und wie wir das interpretieren würden. Wir schreiben Gefühle zu uns so. Möglich, dass sie das anmachen. Also ich würde es ausschließen, aber das müsste man halt nachher wirklich empirisch schon angehen, was nicht so leicht ist, aber man kann zum Beispiel solche Sachen, das ist vielleicht jetzt ein Extrempunkt, aber ich fange an, in die Richtung zu gehen. Zum Beispiel, und da gibt es eine Idee, Wasserglas, halb voll oder halb leer. Wie sagt man dazu? Und es hängt davon ab, wie man sich gerade fühlt. Wenn man sich gut fühlt, sagt man eher halb voll. Wenn man sich schlecht fühlt, sagt man eher halb leer. Und so eine Frage kann ich die Vögel stellen. Also ich trainiere sie einfach. Wenn es voll ist, machst du das. Wenn es leer ist, machst du das. Und dann mache ich halb. Und die Frage ist, sagst du eher das oder das? Und jetzt dann kann ich eben sie in unterschiedliche emotionale Zustände quasi setzen und nachher sie fragen, machst du jetzt denn das? Also wie siehst du halb? So oder so? Und dazu brauche ich die Videos. Also die Idee ist, dass ich zum Beispiel ihnen eben zeige, eine Riesenstreiterei Und einer wird komplett verprügelt. Ich meine, das muss ich nicht großartig nachstellen, sondern ich muss nur warten, bis es passiert. Das passiert eh die ganze Zeit. Und dann zeige ich ihnen das, sodass sie wirklich emotional angespannt sind. Und dann sage ich so. Und dann zeige ich ihnen den eben, der gewonnen hat. Und frage, wie bist du jetzt dann quasi drauf? Und dann zeige ich ihnen den, der verloren hat. Wie fühlst du dich jetzt? Und wenn sie nachher da einen Unterschied machen, könnte es sein, das wäre der erste Indiz dazu, dass sie wirklich da mitleben und sich anfangen, ein bisschen ineinander reinzuversetzen. Es ist jetzt noch kein wirklich ein strikter Proof aus irgendeiner Evidenz, aber es geht in die Richtung. Wir probieren es halt mal.
Und jetzt versuchen wir kurz die vielen Fragen von Ernst.
Was war die erste? Imitieren und Vokalisation. Bleiben wir bei dem. Das vokale Spektrum ist ziemlich groß. Wir wissen noch immer nicht, wie viele Laute sie eigentlich produzieren können. Der einfache Grund dafür ist, je mehr Raben man sich anschaut, umso mehr Laute kriegt man. Eben, weil sie Vokale imitieren können. Und sie imitieren aber nicht alles, sondern sie imitieren nur Sachen, die sie aus irgendeinem Grund interessiert. Oder weil sie entweder anders sind oder weil sie was ich was. Wir verstehen auch nicht ganz, warum sie imitieren, aber es gibt so ein paar Ansätze in die Richtung. Der soziale Kontext spielt offensichtlich wieder eine Rolle. Wenn sie einen besonders cool finden und ihr irgendwelche tollen Laute von sich gibt, kann es durchaus sein, dass sie anfangen, diese Laute auch machen. Und warum ich das weiß, ist, weil ein Rabe in Amerika nämlich mich imitiert hat. Das ist jetzt ein Spaß. Aber das stimmt auch wirklich. Also der hat so geredet wie ich. Mit meiner Tonlage, so dass die Amerikaner glaubt haben, dass ich schon da bin. Also der hat das perfekt gemacht. Aber, also wie gesagt, sie können imitieren, machen es aber sehr selektiv und wir wissen auch nicht ganz genau wann. Was zum Lautrepertoire, ja genau, und das eben mit Punkt Lautrepertoire, eben ein Student von mir ist herumgefahren und hat eben Raben aufgenommen. Also wir haben fokussiert auf bestimmte Rufe, die eben eine Bedeutung haben. Zum Beispiel wieder H, wo man wissen, das heißt, da ist Futter. Dann gibt es eben, was ich zum Beispiel, Defensivlaute heißt, tun wir nichts. Und dann eben alles Mögliche so in die Richtung. Oder ja, ich will nett sein oder ich komme zu dir. Und da gibt es halt für solche Sachen, haben sie immer einen bestimmten Laut, meistens nur zwei. Also wir wissen ungefähr 10, 12 Laute, wo man die Bedeutung eindeutig zuschreiben kann. Und dann haben sie eine Unzahl von Leute, wo die Bedeutung die man nur ungefähr fassen können, also so ein Display, so ein Show-Off und Paarbindung. Und da scheint es zu sein, dass es eine Konvention ist, was das eigentlich heißt. Also es kann sein, dass jetzt zum Beispiel bei Paar 1 eher, wenn sie miteinander rufen, was wiederum heißt quasi, also die Funktion hat, zu zeigen, dass die beiden eben sehr eng sind und halt sehr eng zusammenhalten. Und dann kann sein, dass er schreit rap, rap, rap und sie gong, gong, gong. Und dann geht man zum nächsten Paar und dann schreit er gong, gong, gong und sie rap, rap, rap. Und dann geht man zum nächsten Paar, da macht er tiu und sie brrr. Und so weiter. Also das kann total unterschiedlich sein. Und das scheint eben zu sein, dass sie da auch imitierte Laute reinnehmen und dass eben wenn sie wirklich dann Paare formieren, Langzeitpaare formieren, dass sie dann sich eben auf einen bestimmten Kodex einigen. Also wir machen es so. Ja, das ist das, was man dazu sagen kann. Und von der Anzahl, diese Laute, die man pro Individuum hören kann, ungefähr sind es 20, wobei ungefähr die Hälfte eine eindeutige Bedeutung hat und die anderen eben Konventionen zu sein scheinen. Und insgesamt haben wir über 100 verschiedene Rufe schon aufgenommen, aber wie gesagt, open-end, also... Ja, und der Unterschied Krähen, Raben sind schwer zu sagen. Ist ungefähr so, beides sind Corvus-Arten, also wirklich Genus, also Gattung Corvus. Das eine ist eben Corvus corax, das ist der Kohlkrabbe, das andere ist Corvus corone, das ist die Rabenkrähe. Sie sind so weit voneinander getrennt, dass sie auf keinen Fall miteinander sich fortpflanzen können. Von diversen Sachen einfach nicht mehr gehen. Also die haben sich miteinander nichts zu sagen quasi, haben auch null Interesse an den anderen, solange Artgenossen da sind. ein Vergleich vielleicht, so wie Wolf-Fuchs oder Löwe-Tiger oder Mensch-Schimpanse, so ungefähr in der Kategorie. Also sie sind eng miteinander verwandt, sind aber zwei komplett eigenständige Arten, wobei der eine doppelt so groß wie der andere ist. Von der Lebensweise her, beide sind relativ starke Nahrungsgeneralisten, wobei der Kohlkrabbe mehr Spezialist auf Fleisch ist als die Rabenkrähe.
Ich nehme das jetzt als wunderschönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Thomas Vogelmann. Wir hatten, glaube ich, noch viele Fragen. Ich glaube, du bist ein bisschen hier bei uns, falls noch einzelne an dich herankommen. Vielen Dank für den informativen Abend.
Bitte gern.
Ich möchte Ihnen nur ganz kurz unsere nächsten Veranstaltungen ankündigen. Wir haben kommenden Donnerstag wieder mal zum Mittag bei Kepler eine andere Art der Mittagspause, wo Sie 20 Minuten kurz über ein Thema informiert werden, mitdiskutieren und dann herzlich auf eine Minestrone in diesem Fall eingeladen sind. Die Suppenwahl kommt immer vom Vortragenden. Warum er oder sie das dann auswählt, erfahren Sie am Donnerstag. Am Sonntag haben wir die philosophische Sonntagsmatinee. Diesmal ist die Ruth Sonderegger zu Gast. Freue mich sehr, weil sie über die rettende Kritik der Kritik sprechen wird. Und am Montag darauf ist wieder der Kepler-Montag. Da haben wir die Annelie Weinberg hier. Da geht es um kindgerechte Chirurgie. Sie selbst ist Unfallchirurgin und Traumatologin und wird uns über dieses Feld einfach berichten. Jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Danke fürs Kommen.
Ich kenne einen speziellen Fall und wir haben in der Familie